Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Mein Name ist Manuel Fritsch. Ihr hört den Spielboxcast, Ausgabe 16. Und bei mir an meiner Seite, wie immer, Andreas Becker. Schönen guten Morgen.
Ja, halli, hallo, hallo Manuel.
Wir sind zurück aus der Spielmesse. Natürlich frisch aus den Hallen. Gibt es ein paar Eindrücke von uns. Dann können wir ein bisschen überprüfen, was wir letzten Monat behauptet und getippt haben, was wir davon eingelöst haben. Und wir haben natürlich auch wieder spannende Interviews heute mit Samantha Schwickert vom Verlag Spielköpfe. Da geht es um Diversity. Und wir haben Uwe Rosenberg zum zweiten Mal zu Gast. Diesmal aber nicht in seiner Rolle als Spieleautor, sondern er stellt uns ein Projekt Schule und Spiel vor, was auch im Kontext der Spiel bei mir ein Thema war. Und das alles und noch viel mehr erwartet euch in dieser Folge 16. Viel Spaß!
Ja, dann lass uns doch mal, wenn wir schon auf das Spiel waren, auch ein bisschen über Spiel oder das Spiel reden. Erstmal die Messe. Wie war dein Eindruck? Ich fand es sehr voll, obwohl sie ja die Tickets gedeckelt hatten, die Zahl der Tickets. Deswegen war es ja auch am Donnerstag, am Freitag und am Samstag ausverkauft. Aber ich fand es trotz allem, obwohl maximal 50.000 Menschen gleichzeitig da sein durften, sehr wuselig in den Hallen. Gefühlt war es jeder der drei Tage voller als im vergangenen Jahr. Mag aber auch eine Alterserscheinung bei mir sein, dass ich da sensibler werde, den Lärmpegel schlechter abkann oder irgendwas und das entsprechend empfinde. Aber auch so, was mir gespiegelt wurde von vielen anderen, die fanden auch alles sehr voll und oft gehört, es ist gar nicht so einfach, einen Tisch zu finden, an dem man immer eben schlüpfen konnte, um was zu spielen, wenn man was Spezielles spielen wollte.
Es war wirklich sehr, sehr voll. Klar, es war es erstmal ausverkauft, wobei das aber auch, wie du schon gesagt hast, daran lag, dass die Karten gedeckelt waren. Also es war jetzt nicht voller als die Jahre davor. Es war halt ausverkauft auf dem Papier, weil wirklich die Tickets begrenzt wurden, was wirklich auch zu skurrilen Situationen geführt hat, dass wir uns mit Leuten unterhalten haben, die nicht mehr reinkamen, die aber schon Hotel und Reise hatten. Also sowohl auch im beruflichen Kontext, die einfach jedes Jahr sich Karten vor Ort gekauft haben, weil es halt bis jetzt keine Deckelung gab und dann vor verschlossener Tür standen, was wirklich auch dazu geführt hat. Ich habe auch einen berühmten Autor, seinen Namen möchte ich jetzt nicht nennen, am Eingang sitzen gesehen und er meinte dann zu mir, ja, ich dachte, ich habe die Tickets, aber die waren noch von 23. Ist einfach davon ausgegangen, dass er Tickets besorgt hat und hat sich aber keine besorgt, weil normalerweise halt sein Verlag sich drum kümmert und so weiter. Also es war schon lustig mit anzusehen, aber ich finde es eine gute Sache, das auch zu deckeln, weil es war wirklich so berstenvoll zwischendurch, dass noch mehr Leute da jetzt wirklich nicht gut getan hätten. Ich finde, es ist seit der Corona-Pandemie auch wirklich gut geworden auf der Messe, dass die Abstände zwischen den Ständen größer sind, dass man mehr durchkommt. Und gerade für uns, die von Termin zu Termin huschen, ist es halt extrem schwierig, durch die Hallen zu kommen. Was ich richtig gut fand, war dieses Jahr das kulinarische Angebot. Also es war nicht alles in dieser Galeria, so dass es da überall immer nach Frittenfett stinkt, sondern ganz viel war draußen, ganz viel tolle Foodtrucks auch außerhalb, also richtig aufgestockt, hat mir sehr gefallen. Habe ich mir ja gewünscht auch, nachdem ich in Indianapolis war, habe ich ja hier im Podcast auch gesagt, ich wünsche mir mehr Foodtrucks und das haben sie dieses Jahr eingelöst. Vielen Dank dafür vom kleinen Foodie Manu.
Ja, da gab es tatsächlich gute Sachen, aber natürlich auch so ein Foodtruck, die nehmen auch das Geld, ne, für ihre Sachen, aber gut.
Ja, so ein kleiner Wrap für 12 Euro ist dann nicht günstig, aber ist halt Messepreis, ne? Das ist dann halt so.
Ja, eben, die werden sicherlich auch ordentlich Pachter zahlen, dass sie ihren Truck da hinstellen dürfen. Gar keine Frage. Ich habe in zwei unterschiedlichen Zusammenhängen was Interessantes über die Messe gehört. Komme ich gleich zu, aber wo du sagst, du hast einen Autor gesehen, der nicht reinkam. Mir wurde dann bei einem Verlag, wo ich war zum Plaudern, erzählt, dass ein Händler, der eigentlich auch jedes Jahr hinkommt und sich dann vor Ort das Ticket kauft, nicht reinkam, der dann eigentlich zu den Verlagen wollte, um mit denen abzusprechen, was er von denen haben will, dass die ihm das schicken können. Tja, der stand auch draußen. Da muss man vielleicht auch nochmal schauen, ob sich irgendwie nicht eine Lösung finden lässt, dass Businesskunden, die das nachweisen können, außerhalb des Kontingents immer berücksichtigt werden, weil das ist ja auch für die Verlage vielleicht interessant, dass alle, die mit denen Handel treiben wollen und nicht nur einzelne Spiele kaufen wollen, auch wirklich reinkommen. Beziehungsweise,
ja, wobei ich da auch ein bisschen wenig Mitleid habe. Also wenn man erst 2 Tage vorher, wenn man beruflich auf die Spiel geht, sich da dann erst überlegt, ein Ticket zu brauchen, dann hat man doch irgendwas falsch gemacht. Also in dem Moment, wo ich mir ein Bahnticket hole, ein Hotelzimmer mir besorge und mir die ganze Reise plane, hole ich mir doch auch ein Ticket für die Spiel. Das habe ich ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Natürlich kann es mal schief gehen oder man vergisst mal was, weil man denkt, man hat es schon und so. Aber ansonsten im beruflichen Kontext weiß man doch Monate vorher, dass man auf die Spiel geht und dass man da Termine ausmacht.
Ja, aber ich weiß jetzt nicht, woher er herkam. Vielleicht ja nur aus Köln oder Düsseldorf und hat das als Tagesausflug gesehen.
Na gut. Und dann ist aber auch nicht so schlimm. So, weiß ich mal.
Hätte er Sonntag nochmal wiederkommen können. Da war es deutlich entspannter auf der Messe. Nee, aber was ich auch gehört habe von altgedienten Recken der Spieleszene, die schon jahrelang unter anderem zum Beispiel als Helfer bei verschiedenen Verlagen und Ständen sind oder auch im Gespräch mit einer unserer Spielbox-Übersetzerin für die englische Ausgabe, die das letzte Mal, glaube ich, sagte, sie vor 8 Jahren in Essen war oder noch länger her. Und die beiden meinten, dass die Messe habe total ihr Gesicht verändert, total ihr Flair verloren, was sie früher ausgezeichnet hat. Das mag natürlich in Erinnerung auch immer ein bisschen romantisiert sein, aber wenn du tatsächlich vor 8 Jahren das letzte Mal da warst, da haben, glaube ich, die großen Verlage noch nicht alle selber verkauft zum Beispiel. Da war das noch so ein reines Händlerding. Da gab es dann noch den, früher, die Älteren erinnern sich, diesen Heidelbeer-Käfig, in dem man die Schnäppchen machen konnte und so. Aber die Kleinverlage haben natürlich vor Ort verkauft, aber ansonsten war das Geschäft sehr auf die Händler fokussiert. Mittlerweile ist ja, glaube ich, jeder Verlag, auch die ganz Großen, dabei, direkt dort vor Ort zu verkaufen und die ganze Marge für sich einzustreichen. War ja, glaube ich, auch ein Thema, wenn ich es richtig im Kopf habe, bei der Pressekonferenz, oder habe ich das in irgendeinem anderen Zusammenhang auch nochmal gehört, dass gefragt wurde, was ist das Verhältnis zwischen Fläche, auf der gespielt wird, und Fläche, auf der verkauft wird? Nee, war in der Pressekonferenz eine Frage,
ja,
ne?
Ja.
Also es ist schon eine deutliche Kommerzialisierung eingesetzt, aber gut, die Leute, die zur Messe kommen, die kaufen ja auch weiterhin, ne?
Eben, so, es ist ja daher auch der Wunsch der Leute, dort zu kaufen. Das ist ja auch das, was die Messe so ausmacht, dass wirklich alle Neuheiten da sind und auch in genügend Masse da sind. Also von daher, ja, klar hat sich's verändert, das Gesicht der Spiel, aber dass es sich professionalisiert und auch mehr in die Richtung geht, war ja mit dem Kauf des Nürnberger Verlags ja auch irgendwie klar. Ne? Aber ich finde, sie hat sich nicht zum Negativen verwandelt, ganz im Gegenteil. Ich finde, die Professionalisierung tut der Messe tatsächlich sehr gut. Also man mag jetzt sagen, die hat einen anderen Charme. Also ich finde aber nicht, dass sie den Fokus verloren hat, nämlich wirklich die Spiel in Essen zu sein und nicht eine Ausstellermesse, rein kommerzielle Veranstaltung zu sein, sondern sie hat schon noch dieses Gesicht, was Dominik geprägt hat, ja irgendwie auch behalten, aber hat viele Abläufe verbessert. Wir hatten ja auch über die Preise diskutiert. Klar hat man das dieses Jahr auch gesehen, dass es sehr viel mehr so Kleinstände auf Ständen gab. Ja, also wirklich so Zusammenschlüsse, was aber dem Charme jetzt irgendwie keinen Abbruch getan hat.
Ja, auf jeden Fall. Und man konnte ja auch noch spielen. Also am Sonntag war ich mit meiner Frau, meiner Tochter ein bisschen länger unterwegs und wir sind eigentlich auch, da war es natürlich auch leerer, überall ganz gut untergekommen. Aber die beiden waren auch schon Samstag alleine unterwegs eine Zeit lang und haben viele Plätze gefunden, wo sie spielen konnten und viel ausprobieren konnten. Also ganz so dramatisch war es dann aus meiner Sicht auch nicht. Aber wie gesagt, es war schon ordentlich was los. Die Leute sind begeistert. 204.000 Besucher wurden am Ende offiziell vermeldet. Allzeithoch war 2019 209.000 Besucher. Also davon, dass jeden Tag ungefähr 1.250 gefehlt haben, das macht gefühlt dann keinen Unterschied. Muss man sagen. Nee, konntest du denn auch ein bisschen spielen? Also ich bin ja immer tatsächlich von viel von Verlagstermin zu Verlagstermin gehetzt und da habe ich nicht so viel Zeit zu spielen. Ihr von der Jury nehmt euch ja ein bisschen die Luft, aber du hast ja auch moderiert, deswegen weiß ich gar nicht. Die Jury macht ja donnerstags auch schon immer so ein Spiel Nachmittag im Hotel Atlantik. Da konntest du wahrscheinlich gar nicht von Anfang an dabei sein, oder?
Doch, das hat dann genau gepasst.
War
ich dann dort, ja. Wie gesagt, ich habe ja wie angekündigt den Educators Day moderiert, da kommen wir ja auch gleich dazu, und auch das Panel mit Finsterwacht. und den Tag davor mit dem Sustainability, wo du ja auch dabei warst bei der Podiumsdiskussion. Aber ich war dann beim Asmodee-Presse-Event, habe da viel gespielt, war dann abends natürlich bei uns in Jury intern gespielt. Dann hatten wir ja noch den Empfang in der Philharmonie, wo wir auch ganz viel spielen. Also ich bin dann halt so typischerweise abends dann im Hotel dann auch immer noch zum Spielen gekommen. Also ich bin nicht zu wenig auf meine Kosten gekommen, was das Spielen angeht. Und mir geht's ähnlich wie dir. Es hat sich gar nicht so anders angefühlt wie die Jahre davor, weil tagsüber, wenn ich jetzt nicht moderiert habe, bin ich dann halt von Termin zu Termin gegangen. So, also da habe ich auch selten mir die Zeit genommen, mich irgendwo hinzusetzen und während der Tagesmesse zu spielen. Da habe ich halt hauptsächlich eben auch genetzwerkt. Deswegen war das gar nicht so anders für mich dieses Jahr als die Jahre davor, dass das Spielen hauptsächlich abends stattfindet und danach. Ja,
ja, aber dann, was hast du denn entdeckt? Und konntest du so ein bisschen schon das spielen, was wir vorher, wir haben in der letzten Folge darüber geredet, was uns so ein bisschen interessiert. Und bist du dazu schon gekommen?
Zu zwei Dritteln, wobei ich ein Drittel eher sagen würde. Also wir hatten, falls ihr die letzte Folge nicht gehört habt, war einer meiner Must-Haves Seven Empires, das neue Spiel von Mac, der die Rondell-Mechanismen abgeschafft hat jetzt tatsächlich in Seven Empires. Also das Spiel ist ja eine Fortführung von Imperial und Imperial 2030. Und ich würde jetzt fast sagen, ich habe es jetzt auch gespielt, es ist leider nicht ganz so gut. Es gefällt mir nicht ganz so gut wie Imperial Original. Es ist so eine gestreamlinete Version. Also was wirklich weggeflogen ist, es hat schon Ähnlichkeit, man erkennt schon wieder. Statt Aktien hat man jetzt halt Einflusskarten, so verschiedene Gefolgsleute aus dem Hof, die dann repräsentieren, wie viel Einfluss ich auf dieses Land habe. Ja, also wenn ich die Adlige habe, die A-Karte, hat die mehr Einfluss, als wenn ich jetzt irgendwie einen Bürger habe oder ja, da zählt man halt einfach zusammen, wie viel Anteile habe ich sozusagen an dem Land, um es dann selber zu steuern. Und er hat aber ganz viele Elemente rausgenommen, die so eher Hardcore-Spielende betreffen. Also es gibt zum Beispiel kein Player Elimination mehr. Also in Imperial konnte es passieren, dass du halt von diesen Empires, die gesteuert werden, keinen aktiv steuerst. Dann konnte man irgendwie halt die neutrale Schweiz sein und konnte trotzdem aber halt irgendwie Geld machen und da Einfluss nehmen und agieren und gucken. Und das ist jetzt komplett rausgefallen. Also es ist ein ganz komischer Mechanismus, dass du beherrschst dann irgendwie vier von diesen Seven Empires. Das kann halt durchaus passieren. Und dann deine zwei Mitspielenden haben halt dann ein oder keinen mehr. Und wenn das passiert, dann darf ich trotzdem als Zweitmeister Einfluss trotzdem diese eine Nation steuern und kann dann sagen, was du machen sollst. Finde ich irgendwie eine ganz komische Regelung. Da fühlt sich so an, als hätte man Angst davor gehabt, dass die Leute nicht damit klarkommen, dass sie mal eine Runde aussetzen müssen. So, weißt du? Mhm. Klar ist Player Elimination nicht mehr aktuell, aber bei Imperial war das ja nicht wirklich eine Elimination, weil ja niemandem diese Nationen gehören. Also das finde ich irgendwie nicht so gelungen, die Regel. Die fühlt sich so erzwungen an. Und was ich tatsächlich vermisse, ist das Papiergeld. Also Imperial war halt so cool, auch das Hantieren mit diesem Geld und Einfluss nehmen und so. Und jetzt ist es so ein relativ einfacher, simpler Mechanismus, dass immer am Ende einer Runde nimmst du dir, wenn du dran bist, eine von diesen nächsten Einflusskarten. Und das fühlt sich lang nicht so cool an, wie irgendwie mit dem Geld zu agieren. Ich verstehe es auch hier, warum sie es gemacht haben, weil bei diesem Empire-Thema mit den verschiedenen Königshäusern das irgendwie wenig Sinn ergeben würde. Aber es fühlt sich ein bisschen reduziert einfach an. Also ich würde sagen, Seven Empires ist jetzt so der Versuch, das Expertenspiel Imperial auf ein Kennerniveau runterzubrechen. Aber die einzigartigen Elemente fehlen mir so ein bisschen. Und das Rondell ist weg. Aber das Rondell wurde quasi verändert, eingeführt wieder, dass jedes Empire so ein kleines Mini-Rondell hat. Also du hast Steine, die Aktionen sind. Und du kannst halt nicht die Aktion zweimal nacheinander machen. Also wenn du eine Aktion Truppen bewegen machst, dann kommt die auf so ein Bänkchen. Und dann kommt sie halt erst wieder so rausgeschoben, drei Runden später wieder zurück. So, ja, dass man halt nicht zweimal nacheinander zum Beispiel Krieg führen kann, was das ganze Spiel auch dann so ein bisschen den Schwung rausnimmt, hatte ich so das Gefühl. Also man hat nicht mehr ganz so viel Freiheit und fühlt sich ein bisschen mehr so gespielt von diesen Steinen, weil man immer gar nicht so richtig das machen kann, was man eigentlich machen möchte. Aber der Mangel macht es nicht unbedingt besser. Also ich war nicht ganz so begeistert tatsächlich von Seven Empires. Ich habe jetzt auch nur eine Partie gehabt, weil auch mit Leuten, für die das Imperial neu war. Ich muss es nochmal ausprobieren, aber wenn ich jetzt die Wahl hätte heute Abend zwischen Imperial und Seven Empires, würde ich, glaube ich, wieder zu Imperial greifen.
Ja, Okay. Ja, ich habe es auch noch nicht gespielt. Ich habe es seit gestern auch erst hier, aber ich werde es da mal in der Imperialrunde, von der ich letztes Mal berichtet habe, ausprobieren. Da unterläuft es ja dann den Profi-Test von Leuten, die vor allen Dingen das Imperial 2030, die das diese Weiterentwicklung als die bessere Version empfunden haben, dann direkt auf Herz und Nieren geprüft werden kann und die da wirklich tief drin sind in der Materie, um auch die Unterschiede direkt zu erkennen und zu benennen. Mhm. Bin mal gespannt, was da rauskommt. Was war denn das zweite Drittel, was du schon geschafft hast?
Das zweite, auf was ich mich gefreut hatte, war Campus Galli, weil ich ja auch gesagt habe, ich war ja schon vor Ort bei dem Campus Galli und das habe ich jetzt in der Grundversion mal angespielt, hat die Regeln so mir reingelesen und dann mal zu zweit angespielt und es hat so drei Level, also quasi drei Stufen, wie man dieses Spiel nach und nach mit vollem Regelset lernt und die Grundversion war ehrlich gesagt ziemlich langweilig. Ich hoffe mal, dass die zwei anderen Level da mehr reinbringen. Also man hat ganz viele Karten am Anfang schon so wegsortiert, das kommt noch nicht, das ist noch nicht drin, diese Mechanik ist noch nicht drin, was dann ein bisschen verwirrend war, weil auf den Karten trotzdem dann die Symbole aufgedruckt sind und man hat manche Sachen nicht so ganz verstanden und es fühlte sich dann so an, so, ja, warum ist das jetzt hier so? Warum dreht sich diese Plättchen um? Naja, okay, dann habe ich so ein bisschen in der Anleitung geblättert, ah ja, man muss da später erst Material liefern, bevor man es dann umdreht. Dann fühlt sich so eine der Grundmechaniken fühlt sich dann so blöd, also fehl am Platz an, weil sie gar keine Rolle spielt, so, weißt du, weil man merkt, okay, da fehlt noch ein Element, wir können hier einfach so drauf losbauen und dann war das recht rudimentär, also wir haben die erste Partie dann so ein bisschen schulterzuckend hingenommen und müssen jetzt mal abwarten, ob da noch mehr drin steckt. Aber oft ist es ja so, dass die Grundversion schon gut ist bei einem Spiel und dann kommen noch so kleine Elemente und Module dazu. Und hier habe ich das Gefühl, dass die Grundversion eigentlich zu wenig ist. Man legt dann so Tetris-artig irgendwie Steinchen hin, aber also Plättchen, und das fühlt sich aber nicht irgendwie gut an. Also man kriegt halt so einen kleinen Bonus, man kriegt halt einen Punkt, so Carcassonne-mäßig, darf man ein Figürchen dann draufstellen, wenn man passend legt. Und ich hoffe sehr für das Spiel, dass da noch mehr kommt. Also, dass es mit den weiteren Karten und mit den weiteren Aufträgen dann zu einem guten Spiel wird, weil bis jetzt fand ich es recht lahm.
Gut, habe ich auch noch nicht gespielt. Befindet sich auch noch nicht hier im Regal, kommt die Tage an.
Und das dritte habe ich.
Jetzt hast du mir ja richtig Lust gemacht.
Ja, ich würde dir empfehlen, halt gleich die Vollversion zu spielen und nicht dieses erste Ding. Ja. Und das dritte von Stefan Feld,
Civolution.
Civolution ist leider noch nicht hier. Habe ich auch vor Ort noch nicht mitnehmen können, weil die sehr ausverkauft waren vor Ort, weil es ein kleines Highlight natürlich auch auf der Messe war. Und deswegen konnte ich leider noch nicht spielen.
Dito, aber das ist mein Auftrag für die Weihnachtsferien. Wird dann die Civolution Intensiv-Session. Ja, ich komme sogar nur auf ein Drittel. Ich hatte ja gesagt, das eine, was mich interessiert, war ein Kickstarter bei Yom von einer Amerikanerin, jungen Amerikanerin, Leonie Grundler, deutsche Eltern, leben in San Francisco. Das war leider noch nicht auf der Messe da, war unterwegs, habe ich da gekauft und warte jetzt auf das Fulfillment, wie man so schön sagt. Bin mal gespannt, wenn es hier eintrifft, wie es dann ist, aber wenn Tierchen draus sind, bin ich ja erstmal schon mal grundsätzlich positiv gestimmt und leicht zu beeinflussen. Wunsch Nummer zwei kommt erst morgen auf den Tisch. Da handelt es sich um das Bass & Stop von Sashi und Sashi. Das habe ich dort auch gekauft und gleich mal so japanische Preise bezahlt, ne? So ein Kartenspiel, 25 Euro. Das ist schon eine Ansage. Aber gut, die haben ja auch eine weite Anreise, hohe Kosten, sei ihnen gegönnt. Sie versuchen das ein bisschen zu refinanzieren. An dem Stand gab es am Donnerstag tatsächlich auch, also da waren ja mehrere japanische Verlage vereint, unter anderem auch Itten, eine Schlange, die sich da gebildet hatte. Also das typische Donnerstagsphänomen, wenn die Shopping Queens alle unterwegs sind und möglichst ihre Einkaufslisten abarbeiten wollen und dann erst am Freitag anfangen zu spielen. Tipp Nummer drei, auch PD Verlag, war ja ganz lustig, dass wir beide ein Spiel vom PD Verlag auf der Liste hatten, weil das waren ja auch deren beiden Neuheiten, aber bei mir war es ja das Rätselspiel, Escape-Spiel, die drei Kolosse von Johannes Lorenzen. Ein junger Autor, mit dem ich mich tatsächlich einen Tag, bevor wir das hier aufgezeichnet haben, auch zum Interview getroffen habe für das nächste Heft. Und das ist auf jeden Fall, das haben wir schon durchgespielt in 3 Kapiteln. Das hat uns auch sehr gut gefallen. Ist eine Mischung aus klassischem Rätselspiel, wo wir halt Umschläge haben, die wir öffnen und darin dann die Rätsel finden. Ganz unterschiedlicher Natur. Dann gibt es eben Hörspielteile, mit denen die Geschichte vorangetrieben wird. Und es gibt dann noch dialogische Parts. Da müssen wir dann einen QR-Code scannen über die YouTube-Seite, wo das Hörspiel läuft, und kriegen dann Dialoge auf die Handys, die wir uns dann in verteilten Rollen auch noch vorlesen müssen. Also das ist so diese Kombination, ein bisschen Schauspiel. Der Johannes hat Film studiert, ist vielleicht in dem Zusammenhang ganz wichtig, arbeitet auch selber als Synchronsprecher, und von daher ist auch die Qualität des Hörspiels sensationell, weil er natürlich sprechen kann und er hat Leute, die er vom Synchron kennt, auch gebeten, die anderen Rollen mit einzusprechen, und das alles schon mal in Eigen- und Heimarbeit damals herausgebracht, oder was heißt damals, Ende 2023 ist es erschienen, circa 1000er Auflage, hat alle Materialien selbst gestaltet, dann bei einem Internetanbieter drucken lassen. 18 Umschläge, die geöffnet werden müssen, befinden sich in dem Karton, die hat er dann zu Hause alle bestückt, dort alles geschnitten, jedes Papier gefaltet. Fun Fact am Rande, er wusste da noch nicht, dass dieser Dienstleister, der ihm die Sachen gedruckt hat, einfache Faltungen auch kann. Also diese mittig gefaltet wird dann mit angeboten aus dem, hätte man gleich mitbuchen können, es waren auch einige speziell gefaltet. Da steckt aber also sehr viel Liebe im Detail. Der PD-Verlag hat es dann über das Spielecafé Würfel und Zucker in Hamburg kennengelernt, to make a long story short. Und hat dann gesagt, finden wir so geil, machen wir auch. Mit auch einer riesen Aufwand, das dann zu konfektionieren. Das schreibe ich alles in die nächste Spielbox rein, da könnt ihr das lesen. Aber das hat uns große Freude gemacht. Wie immer bei den Rätselspielen, mal hast du so Rätsel, die gehen dir leicht von der Hand. Einige sind offensichtlich, an anderen musst du ein bisschen grübeln. Und manchmal hast du auch natürlich einfach dieses typische Brett vor dem Kopf. Und dann hängt es da quer und du kommst nicht durch die Tür, weil das Brett halt so breit ist. Und dieser sensationelle Gedanke, neu zu denken, beziehungsweise den Kopf zu drehen, dass das Brett nicht mehr quer ist, sondern quasi längs und damit durch die Tür kommt, kommt dir dann in dem Moment nicht und dann beißt man sich die Zähne aus, aber nach gefühlt 100 Jahren Exit, Unlock und Deckscape und was es nicht alles gibt für Spielen, bin ich mittlerweile auch nicht mehr fies davor, dass ich mal einen Hinweis nehme, bevor wir feststecken und alle schlechte Laune kriegen, einfach mal einen Hinweis nehmen, zumal das Spielsystem das nicht bestraft, und dann kommt man voran. Das ist eine sehr schöne Ergänzung in diesem Genre, muss ich sagen. Das hat uns große Freude gemacht, eben auch, weil das Hörspiel, was da so ein zentrales Element ist, einfach gut gemacht ist und auch die Materialien wieder sehr liebevoll und ein paar schöne Gimmicks drin. Ja, das hat uns große Freude gemacht, und wie ich sehe, die 34 Menschen, die es schon gespielt haben und bei BoardGameGeek gerankt haben oder bewertet haben, haben im Schnitt eine 8,9 gegeben. Das ist ja schon mal sehr gut. Wenn wir da noch die Oma rausrechnen und die Mutti oder so, die wahrscheinlich eine 10 gegeben haben, sind wir immer noch bei einer soliden 8. Wer das Genre mag, in welcher Zusammensetzung auch immer, also ob man Rätselspiel will, Escape oder die Krimispiele gerne mag, der sollte sich das gerne mal angucken. Also finde ich schon empfehlenswert.
Schön.
Ja, und alles weitere dann, wenn ich es dann tatsächlich mal auf den Tisch gekriegt habe. Ich hoffe, bis Ende des Jahres ist es der Fall, und dann können wir im Januar nochmal vertieft da reingucken. Ja, dann muss ich ja meine große Niederlage eingestehen. Es war wieder einer der Momente, wo man sich dann doch fragt, ist Demokratie wirklich die beste aller Gesellschaftsformen, wenn die Weiße Burg nur Platz 3 beim Deutschen Spielepreis macht? Aber gut, das Volk hat gesprochen, dem muss man sich beugen. Ich hatte übrigens den Eindruck bei der Verleihung, dass die beiden Autoren, die ja auch auf der Bühne waren, die waren auch sehr geknickt, oder? Dass sie nur Dritter waren, die wirkten so ein bisschen bedröppelt, hatte ich den Eindruck.
Marco, ja, wobei das, glaube ich, also Shayla und Israel dann eben, glaube ich, eher verwirrt waren, weil sie an der Stelle auch vergessen hatten, das dann zu übersetzen. Also die Pressekonferenz war ja deutsch-englisch, und an der Stelle war es dann aber irgendwie eine Zeit lang dann nur noch deutsch, und dann wurden sie auf die Bühne geholt, und kurz davor wurde der Kinderspielpreis verliehen. Und der war nämlich nicht mit Platz 3, 2, 1, sondern da kam dann nur Arno auf die Bühne für die magischen Schlüssel, also Arno und Markus Slavicek von Game Factory und Happy Balboa und die kamen hoch und haben es dann direkt bekommen. Da gab es dann keinen Platz 3. Und dann waren die verwirrt, weil sie dann auf die Bühne geholt wurden und wussten dann nicht so genau, haben sie jetzt gewonnen oder sind sie, was ist denn da los? Und ich glaube, das sorgte dafür, dass ihr Gesicht so aussah, als wären sie dann enttäuscht. Glaube ich zumindest, das so da rausgelesen zu haben. Die Weiße Burg wurde dann Dritter von Cosmos und Devir und dann kein Double für Lucremont und Cosmos bei Scorpion Masqué. Also Cosmos mit 2 Spielen im Rennen und haben Platz 3 und 2 geholt. Und gewonnen hat natürlich, wie ich es auch vorausgesagt habe, Mischwald von Kosch bei Lookout oder Asmodee.
Ja, herzlichen Glückwunsch an der Stelle von uns. Ist natürlich auch ein gutes Spiel mit kleinen Handling-Schwächen. Das haben wir hier an dieser Stelle ja auch schon mal ausführlich besprochen, dass die Endwertung immer ein bisschen mühselig sein kann, vor allen Dingen, wenn man Neulinge am Tisch hat. Ich habe es jetzt tatsächlich letzte Woche Freitag beim öffentlichen Spieleabend auch nochmal mit der neuen Erweiterung Waldrand auf dem Tisch gehabt. Da saß auch eine Neuling mit dran. Und da ist dann halt natürlich doch schon viel gucken, auch auf den Karten. Was kann jetzt das Reh links? Okay, und da ist der Lux und hier der Bartgeier. Was macht der, und das muss man natürlich alles erstmal verinnerlichen.
Hast du mit der App schon ausprobiert? Jetzt ist ja so eine Foto-App released worden, wo man dann quasi einfach ein Foto macht von dem Baum mit den 2, 3, 4 Karten drumherum und dann sollen dir die Punkte ausgerechnet werden.
Nee, die habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich bin da tatsächlich auch relativ kopfrechen erprobt. Also ich mache das dann so, ich schreibe einfach mit, die Mitspieler sollen mir für jede einzelne Karte eben ihre Punkte sagen, das addiere ich dann. Im Zahlenbereich bis 45 kann ich eigentlich auch ganz sicher noch rechnen, von daher so die Einzelpunkte kommen dann gut zusammen und am Ende bis 3-stellig kommt man da ja locker. Das kriege ich dann auch noch hin. Nee, werde ich aber mal ausprobieren. Wie heißt denn diese App für alle, die sie mal aus ihrem App-Store des Vertrauens runterladen wollen? Weißt du das so aus dem Kopf?
Ja, Mischwald. Halt, also, ja.
Einfach
ja.
Mischwald. Ist die offiziell von Lookout oder waren das
ja, die pfiffigen Fans? Nee, die ist offiziell.
Ja. Ja, dann werde ich mir die mal ziehen und dann werde ich das mal ausprobieren. Und wenn ich dann nicht gewinne, weiß ich, in Zukunft rechne ich wieder per Kopf aus.
Genau.
Dass dann am Ende auch das Ergebnis stimmt.
Sicher ist sicher, ja. Nichts dem Zufall überlassen. Genau. Dann gab es natürlich auch immer ein Update auf der Pressekonferenz von den Spieleverlagen oder vom Spieleverlage e.V. Was gab es da denn Neues? Was war denn so das Fazit?
Ja, das Fazit ist natürlich immer positiv, dazu sagen, egal was passiert. Denn tatsächlich war es so, dass das Segment Spiele und Puzzle auch geschrumpft ist im vergangenen Jahr. Das ist der Spielwarenmarkt-Trend seit 2 Jahren. Spielwaren insgesamt gingen um 4,9% zurück, lagen damit eigentlich auf dem Vorjahresniveau. Ich glaube, da waren es genau 5%. Spiele und Puzzle hatten minus 0,1% im Vergleich zu 2023. Wir reden hier allerdings von Umsätzen. Das sind noch keine Stückzahlen, da sind die Zahlen nicht wirklich aufgedröselt, dass man das genau sehen kann. Und man kann ja davon ausgehen, dadurch, dass Preissteigerungen da waren, dass bei höheren Umsätzen halt insgesamt auch ein paar weniger Spiele über den Tisch gegangen sind. Puzzle selber sind mit ungefähr 7% gesunken. Das heißt, wenn man dann nur ein Minus von 0,1% hat, Spiele liegen noch immer leicht im Plus, laut offiziellen Zahlen mit fast 1%, 0,9% gewachsen gegenüber 2023. Also man kann einfach davon sprechen, es hat sich auf einem guten, hohen Niveau konsolidiert.
Und Puzzle war klar, dass das wieder zurückgeht, weil das war halt so ein ganz klares Pandemie-Ding. Während der, als es anfing mit dem Lockdown, wurden Puzzles halt vermehrt gekauft. Und das ist natürlich klar, dass die jetzt auch wieder ein bisschen Einbruch haben.
Ja, ging Spielen ja nicht ganz anders an der Stelle. Aber die konnten sich letztendlich stabilisieren. Wobei auch immer noch die Trading Cards, also die Sammelkartenspiele, weiterhin richtig Feuer in den Ofen machen. Und was sie auch gesagt haben, Adult Games, das klingt jetzt komisch. Was sie damit meinen, ist natürlich Spiele, die er auch in erster Linie Erwachsene anspielen, also auch gehobenes Familienspiel, Kennerspiel bis zum Expertenspiel. Adult Games, so wie wir das kennen, bezeichnet ein ganz anderes Segment. Aber vielleicht irre ich mich auch und es ist genau das gemeint, das wäre lustig. Und Party- und Wissensspiele sind ziemlich durch die, ziemlich konstant hoch. Also das gemeinsame Spielen im Freundeskreis, ohne dass jetzt Leute Bock drauf haben, ganz die Regeln zu lernen, scheint da auch noch sehr verbreitet zu sein. Also oder sehr im Kommen zu sein. Also einfach das Spiel als netter Abendbegleiter. Ja. Das scheint eine wichtige Rolle zu spielen. Ja, und ansonsten wird es natürlich auf das Konsumklima geschoben. Die Deutschen halten ihr Geld zusammen, weil unsichere Zukunft mit allem, was da droht. Wirtschaft wächst nicht. Wobei, vielleicht kann mir dann auch mal jemand erklären, warum unbedingt ein Wachstum notwendig ist, auf dem Niveau, wo sich Deutschland befindet. Wir haben ja auch kein Allzeithoch bei den Arbeitslosen. Das heißt, Leute verdienen ja weiterhin Geld. Also der Privatkunde muss ja nicht groß investieren in neue Maschinen. Von daher wird er da vielleicht weniger betroffen sein, aber das ist ein weites Feld und gehört überhaupt nicht in diesen Podcast, warum wir immer diesem Wirtschaftswachstum hinterherhechen. Da geht es nämlich nicht um die einfachen Leute, sondern um den Shareholder Value. Interessanterweise, ich erinnere mich noch dran, als die Krise so ein bisschen dräute und Kaufzurückhaltung, als die Energiekrise war, hieß es immer, ja, bei Spiel wird das nicht so erwartet, weil es ja letztendlich kein so ganz teures Konsum- und Luxusprodukt ist, was man da kaufen will. Und von daher hat Hermann Hutter da immer gesagt, sind sie wahrscheinlich relativ krisenfest, aber letztendlich kann man ja auch sagen, hat sich bewahrheitet. Sie sind krisenfest und in Deutschland wird weiterhin gut und viel gespielt.
Sehr schön. Ja, ist ja auch eine Frage, die uns bei dem Podiumsdiskussion umgetrieben hat. Wie geht man mit Spielen, mit einem Konsumgut um, wenn aber das Thema Sustainability auch existiert? Da hatten wir ja viele verschiedene Menschen auf der Bühne, ein Verlag, Spielköpfe, die wir auch gleich im Interview haben, die über soziale Responsibility auch viel gesprochen haben. Wir hatten dich auf der Bühne als Beobachter der Szene, als Presseorgan sozusagen. Wir hatten Ludofakt natürlich auf der Bühne als Produzenten. Wir hatten Moritz Brunhofer auf der Bühne als Verlagsmensch. Und was war der letzte Gast? Habe ich jetzt
Andreas Ebert aus meiner Nachbarstadt Bremen, der an der Volkshochschule in Bremen eben die Bremer Spieletage organisiert, aber darüber hinaus auch zum Beispiel Umweltspieleabende veranstaltet, also speziell auf dieses Thema abzielt, weil er eigentlich den Fachbereich auch Umweltbildung dort leitet und nachhaltig oder soziale Nachhaltigkeit ist ihm auch wichtig und er macht halt so spezielle Spieletreffs auch in Kirchengemeinden, um dort Leute anzusprechen, die sonst sozial ein bisschen vereinsamen. Ja, wo du gerade meine Beobachterrolle angesprochen hast, das war auch so ein bisschen die Beobachterrolle, habe ich da natürlich auch nicht abgelegt auf dem Panel. Was ich da ein bisschen schade fand, wir waren uns da wahrscheinlich ein bisschen zu einig. Also es war keiner von den Bad Guys sozusagen auf der Bühne, also diesen ganz bösen Plastik in China-Produzenten, sondern Hans im Glück hat ja schon lange sich auf die Agenda geschrieben, wirklich nachhaltig zu produzieren, also sowohl ökologisch als auch was soziale Standards betrifft zu beachten und sie achten auf Diversität und wollen an der Stelle sich verbessern. Alles, da war alles sehr harmonisch an der Stelle, wobei bei der ganzen Diskussion, das sollte man vielleicht auch nochmal dazu sagen, der Robert Dadji heißt er, glaube ich, hat es auch gesagt vom Klimaspiel Berlin. Die Spielebranche ist natürlich nicht der ganz böse Bube in dem ganzen Spiel. Natürlich kann sich jeder immer verbessern und jeder sollte sich auch bemühen, besser zu werden und weniger CO2 auszustoßen und weniger um die Umwelt zu verschmutzen. Aber im Konzert mit energieintensiven Branchen oder Kohlekraftwerken, dem Verkehrssektor in der industrialisierten Welt oder auch natürlich dem Gebäudesektor, die meisten heizen ja nun mal noch mit Gas oder mit Öl, da sind Spiele ein ganz kleines Licht, aber natürlich trotzdem schön, wenn es gelingen würde, dass wir weniger Spiele aus China importieren müssten nach Deutschland oder dort produzieren lassen und hierher transportieren. Und ein Punkt, den wir natürlich auch gesagt haben, man müsste sich natürlich auch mal selbstkritisch fragen mit Blick auf Papierverbräuche, braucht es wirklich jedes Jahr 1500 Neuheiten in Essen? Ja. ist das nicht auch ein bisschen too much?
Ja, und dann war natürlich auch nachhaltig, ich meine, wenn ich ein Spiel kaufe und es nicht in den Müll werfe, ist es ja auch nachhaltig. Natürlich ist es nicht nachhaltig produziert per se, ist ja klar, aber natürlich ist es ja auch kein Verbrauchsgegenstand, den ich jedes Jahr neu kaufe und wieder wegschmeiße, sondern so Spiele halten ja dann auch ewige Jahre. Also wir hatten viele verschiedene Themen, wird man demnächst auch auf YouTube nachgucken können, wenn euch das Thema interessiert, sowie auch den ganzen Tag. Also der ganze Tag Sustainability, da hatten wir auch andere spannende Vorträge. Chris Kaiser war noch einen spannenden Impulsvortrag gehalten. Dann auch dieses Projekt, was Uwe Rosenberg macht mit den Bäumen, die gepflanzt wurden, ist auch ein spannender Vortrag gewesen. Also da sind wirklich schöne Sachen dabei, wenn euch das Thema interessiert. Ich glaube, der YouTube-Kanal hat die noch nicht fertig, aber können wir ja dann auch nochmal Bescheid geben, wenn es soweit ist.
Ja, das können wir dann auf jeden Fall auch nochmal in die Shownotes schreiben. Was wir schon sagten, mit uns auf dem Panel saß ja die Jana von Spielköpfe, und sie hatte nicht nur interessante Sachen zu sagen, sondern auch einfach eine interessante Philosophie, die hinter Spielköpfe, einem kleinen Verlag in Kiel, steckt, den sie zusammen, Jana Fischer, mit ihrer Kompagnonin Samantha Schwickert führt. Und wir haben im Nachklapp gesagt, das finden wir so interessant, da wollen wir mehr drüber wissen, und haben dann mit der Samantha, oder Sam, haben wir sie im Interview dann auch genannt, einfach nochmal gesprochen haben. Und das könnt ihr jetzt hören. Viel Spaß dabei. Bei uns jetzt ist Sam Schwickert von den Spielköpfen aus Kiel. Hallo Sam, schön, dass du dir Zeit nimmst, mit uns zu reden.
Hallo.
Ja, und vielleicht für alle da draußen, die von eurer Firma noch nichts gehört haben, kannst du vielleicht mal erklären, was ist das überhaupt, Spielköpfe? Was macht ihr? Wer seid ihr? Seit wann gibt es euch?
Voll gerne. Genau, wir sind Spielköpfe. Wir sind ein gendergerechter und vielfältiger und nachhaltiger Spieleverlag. Das heißt, bei uns geht es immer mal mehr und mal weniger in unseren Spielen um die Themen, genau, Gendergerechtigkeit und Diversität. Dann kommen wir bestimmt auch später noch dazu, wie das dann genau so aussieht. Uns gibt's tatsächlich seit 2018, und wir haben mit dem klassischen Kartendeck gestartet, beziehungsweise mit einem Redesign davon. Und so ist auch die Idee quasi zu dem Verlag entstanden. Wir haben damals quasi das Kartendeck neu aufgelegt, und zwar so gestaltet, dass es immer eine Königin und ein König oder auch nicht-binäre Königinnen auf den höchsten Positionen gibt und auch Menschen mit nicht weißer Hautfarbe, also Black and People of Color, um einfach die Vielfältigkeit der Gesellschaft auch in so Dingen wie einem Kartenspiel zu vermitteln.
Wer ist es wir? Weil du gesagt hast, da ist auch die Idee heraus entstanden. Habt ihr euch darüber gefunden? Habt ihr irgendwie im Studium zusammen kennengelernt? Oder wie ist eure Entstehungsgeschichte da?
Nee, genau. Also tatsächlich hatte ich die Idee beim Doppelkopfspielen im Urlaub damals noch. Da kannte ich Jana, und damals waren wir noch zu dritt, also Caro noch gar nicht. Und dann haben wir uns in unserem Masterstudium kennengelernt, und da sollte man quasi über mehrere Semester ein Projekt umsetzen. Mhm. Und ich habe damals die Idee vorgestellt, und Jana und Caro hatten Bock da drauf, und dann haben wir das lange zu dritt und jetzt seit ein paar Jahren Jana und ich noch zu zweit quasi umgesetzt.
Ihr habt zusammen studiert in Kiel, den Master in Sustainability, Society and the Environment gemacht, was auch erstmal für den einen oder die andere etwas kryptisch klingen mag. Vielleicht kannst du auch nochmal erklären, was das für ein Studiengang ist.
Voll gerne. Also genau, es hat so ein bisschen so einen fancy englischen Namen. Es ist eigentlich Nachhaltigkeitswissenschaften im weitesten Sinne. Also man kann sich auf gesellschaftliche Themen spezialisieren, auf Umweltthemen, zum Beispiel auch Wasser und Boden. Jana und ich haben uns eher auf die gesellschaftliche Komponente fokussiert. Also wie können wir eigentlich eine Gesellschaft transformieren hin zu mehr Gerechtigkeit, zu weniger Diskriminierung, auch zu mehr Nachhaltigkeit mit weniger Umweltbelastung und so weiter. Genau, und das ist ein recht interdisziplinärer Master. Also es gibt Menschen aus ganz vielen verschiedenen Bereichen, die das studieren. Das ist auch international. Also wir hatten ungefähr 50% International Studies in unserem Studiengang und dadurch natürlich super viel gelernt, auch von dem Miteinander im Studium sowie auch von dem Thematischen her. Genau, und wie gesagt, ein großer Teil von dem Studium ist eben, dass man ein Projekt gemeinsam umsetzt, um eben nicht nur in diesem akademischen denken zu bleiben, sondern sich auch wirklich zu überlegen, wie können wir eigentlich diese Nachhaltigkeit aus der Uni raus in die Gesellschaft tragen.
Und dann, du sagtest ja schon, im Urlaub Doppelkopf gespielt und gesagt, dieses Blatt, das ist so, tja, irgendwie altbacken. Ich glaube, das Blatt hat sich, oder das Bild, nennt man das ja im Kartenspielsprache, ist auch seit gefühlt 2000 Jahren unverändert. Sozusagen auch gelernt, das habe ich wiederum von Kartenspielproduzenten gelernt. Es gibt ja in jedem Land so eigene Blätter, das deutsche Blatt, das französische Blatt. Und die ganz Hardcore-Doppelkopf- oder Skatspieler wollen das auch gar nicht geändert haben, weil die dann sehr beiläufig immer mitkriegen, was da dran ist. Wie war es denn für dich dann leicht, sozusagen für das erstmal in meinen Augen abseitige Medium Kartenspielblatt Mitstreiterinnen zu finden bei dir im Studium, um da das Projekt mit zu realisieren?
Nee, das war, glaube ich, relativ einfach. Also ich hatte das Gefühl, diese Idee ist eigentlich recht überzeugend. Ich hatte die damals auch schon quasi nicht von der Umsetzung, aber so von den Gedankenspielen recht ausgereift. Und zwar ist halt total wichtig, dass, weil du schon meintest, das sollte eben anschlussfähig sein, also jede Person sollte direkt damit spielen können. Deswegen war es uns ganz wichtig, dass eben die Buchstaben und auch die Symbole gleich bleiben. Ist schon auch eine leichte Anlehnung an die ursprünglichen Karten hat und damit einfach so einen hohen Wiedererkennungswert hat und trotzdem irgendwie eine moderne Gesellschaft darstellt. Und da hatte ich das Gefühl, da waren irgendwie alle recht überzeugt von. Wir kriegen ja auch, also wir haben es ja auch nicht nur zu dritt umgesetzt, sondern quasi uns auch immer Feedback eingeholt, sowohl von unseren Mitstudierenden als auch von den Lehrenden, als auch von externen Leuten. Also ich hatte das Gefühl, eigentlich fanden das alle immer direkt total cool. Und mir ging es ja auch selber so, als ich die Idee hatte, wollte ich eigentlich selber gar kein eigenes Spiel rausbringen, sondern mir eigentlich nur quasi modernere und coolere Karten kaufen und habe dann festgestellt, das gibt es einfach noch nicht. Und ich habe eher die Erfahrung gemacht, egal wem ich das erzähle, ist direkt so, ah krass, ja, da habe ich noch nie drüber nachgedacht und mega überfällig und mega cool, dass ihr das macht. Ich glaube, auch in dieser harten, eingebrockten Spieleszene ist das vielleicht nochmal was anderes, aber auch da kommt, glaube ich, immer mehr diese Themen rein. Also das sind ja einfach gesellschaftliche Themen, die immer mehr Leute umtreiben. Also da haben wir eher positive Erfahrungen gemacht, würde ich sagen.
Ja, ihr habt Kartenblätter, die sind divers, gendergerecht. Was darf ich mir denn jetzt darunter vorstellen? Einfach nur, dass der König bei euch dann immer ausgetauscht wird gegen eine Königin oder macht ihr noch andere Sachen?
Nee, genau. Wir haben da natürlich eine sehr vielfältige Perspektive drauf. Also ich glaube, das, was einem als erstes auffällt, ist eben, dass statt nur einem König ist immer eine Königin und ein König auf den höchsten Karten gibt, aber tatsächlich auch Königinnen, die non-binär oder vielleicht auch trans dargestellt sind. Das ist natürlich immer dann auch eine Interpretation, was man da reinliest. Aber uns geht es eben ganz klar darum, diese Geschlechterstereotype, was ist eigentlich männlich, was ist weiblich, aufzubrechen. Und das sieht man eben auch bei unseren Buben und Damen. Wir werden auch ganz oft gefragt, warum wir bei Königinnen quasi das ganze Genderspektrum aufmachen, sage ich jetzt mal so. Und bei Buben und Damen eben bei dieser Bezeichnung von Buben und Damen geblieben sind. Und da wollen wir aber eben auch unter den Buben und Damen zeigen, dass eben Männlichkeit und auch Weiblichkeit ganz unterschiedlich ausgedrückt werden kann und sowohl vom Aussehen als auch von der Kleidung. Genau. Und darüber hinaus halt auch unterschiedliche Religionen und Hautfarben, Menschen mit und ohne Behinderung dargestellt werden. Also ich hatte ja auch schon erwähnt, dass wir mit verschiedenen Künstlerinnen zusammenarbeiten, die da eben auch ihre unterschiedlichen Perspektiven mit reinbringen. Und es geht eben gerade darum zu zeigen, dass quasi der Normmensch nicht einfach weiß und männlich und nicht behindert ist, sondern dass wir mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen in unserem Leben zu tun haben, die wir alle wertschätzen sollten dafür, wer sie sind.
Ja, ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, ist ja auch, dass ihr nicht jetzt Bube, Dame, König auf den gleichen Rang hebt, damit das Spiel sich verändert, sondern Bube, Dame bleibt ja von der Rangfolge dann so. Aber deswegen bei König auch die Wichtigkeit, da jetzt eben halt auch Diversität reinzubringen, weil es halt das, ja, Patriarchat auf der Hand darstellt, oder? So interpretiere ich das richtig, dass es an der Stelle halt wichtiger war, dann auch die Königin mit reinzunehmen.
Genau, also dass erstmal jeder Mensch, egal wie er oder sie oder welches Pronomen man gerne benutzt, aussieht, die höchste Position erreichen kann, ist natürlich so die Kernmessage. und gleichzeitig wirklich einfach die Vielfalt der Gesellschaft darzustellen. Und wie du richtig erkannt hast, uns ging es eben darum, nicht den Spielmechanismus zu verändern, weil das Kartenspiel an sich natürlich eben gut funktioniert und von voll vielen Menschen auch einfach genutzt werden soll, ohne dass sie jetzt groß was anderes lernen sollen. Also es gab auch schon früher irgendwie Ideen, dass man die Zeichen verändert oder die Spielmechanismen verändert, um das egalitärer zu machen. Aber uns ging es wirklich im ersten Schritt darum, einfach die Vielfalt der Gesellschaft darzustellen und trotzdem dieses sehr klassische Spiel erhalten zu können. An sich ist natürlich auch, kann man in einer Bezeichnung wie einer König oder einer Königin ja auch was Problematisches sehen. Irgendwie, wenn man an die Zeiten zurückdenkt, haben Königinnen nicht immer sowas, oder meistens waren es ja Könige, nicht immer nur coole Sachen gemacht. Aber erstmal, um das überhaupt in der heutigen Zeit modern und gerecht spielen zu können, darum ging es uns im ersten Moment.
Ja, und das ist ja auch in erster Linie eine Frage der Repräsentation, weil es ja keine inhaltliche Message hat, dieses Kartenspiel per se. Jetzt im Vergleich zu euren anderen Spielen, zu denen wir gleich kommen, aber da ist ja keine Botschaft drin, außer Repräsentation von vielen unterschiedlichen Hautfarben, Geschlechtertypen und Looks, sag ich es jetzt mal, oder?
Genau, voll. Und wo natürlich dann auch viele immer sagen, ach, das verändert ja eh nichts und warum macht ihr denn so einen Quatsch so ungefähr? Und da muss man einfach sagen, das stimmt nicht, ne? Also, was wir täglich sehen, und deswegen sind Spiele auch so ein cooles Medium, weil jede Person, also nicht jede Person liebt vielleicht Spiele, aber jede Person kennt Spiele und spielt Spiele, mindestens als Kind. Und da ist einfach das, was wir sehen, prägt ganz stark das, wie sich unsere Gedanken formen, was wir für Vorurteile oder eben auch nicht entwickeln. Und wir stellen es vor allen Dingen tatsächlich bei Kindern fest, wenn wir auch mal auf so Märkten verkaufen oder so und dann Eltern mit ihren Kindern sind, die erkennen das sofort und die sind so, ah, guck mal, die sieht aus wie ich oder die sieht ganz anders aus oder so. Also die nehmen das auch ja nochmal ganz viel stärker wahr als wir. Und du meinst ja auch schon, wir kommen noch zu unseren anderen Produkten. Genau deswegen haben wir auch speziell nochmal Karten für Kinder, weil die eben noch auch genau da viel mehr drauf achten und es ist total schön zu sehen, wenn die sich dann wiederfinden können, auch in so einem kleinen Ding wie einem Kartenspiel.
Habt ihr auch Gegenwind gespürt? Also ich merke das auch, wenn ich in meinen Texten ein Gendersternchen benutze und so, dass dann immer gleich, egal ob es mit dem Thema zu tun hat oder nicht, Gegenwind kommt. Gerade auch, was Menschen in der Spielewelt betrifft, die dann sagen, lasst Politik aus meinem Spiel und eure Agenda Politik und so. Habt ihr da einen Backlash bekommen oder habt ihr da irgendwie auch negative Kritik bekommen und wie geht ihr damit um?
Ja, das war tatsächlich ein relativ großes Thema auch schon von Anfang an. Allein aus der Angst raus, dass das passieren könnte. Man muss ja auch bei so einer, in Anführungsstrichen, Unternehmensgründung irgendwie Adressen angeben und so weiter, ein Impressum auf einer Webseite. Und wir haben uns da schon sehr früh damit auseinandergesetzt, wie wir uns da schützen können. Wir haben auch tatsächlich, bevor es uns überhaupt so wirklich gab, also da hatten wir wirklich nur eine Facebook, damals noch einen Facebook-Auftritt, da kamen schon die ersten Hasskommentare. Ist allerdings weniger geworden. Also ich glaube, am schlimmsten war es einmal, als die FAZ einen Artikel über uns geschrieben hat und den auf Instagram geteilt hat. Da war wirklich echt schon so eine Hass-Tirade, die auf uns eingeflutet ist. Und das ist natürlich auch belastend. Also das ist schon ein Thema, was uns immer wieder umtreibt. Ich habe in letzter Zeit eher das Gefühl, es ist ein bisschen weniger geworden. Glaube nicht unbedingt, dass es an der gesellschaftlichen Stimmung, sondern eher auch so ein bisschen an einem Zufall liegt, aber es ist schon ein Thema, was uns natürlich immer mal wieder trifft.
Woran hängen die sich dann auf in ihrer Kritik, in ihrem Hass? Einfach, dass ihr eine Gesellschaft darstellen wollt, die bunt ist?
Ja, tatsächlich schon. Also es ist auch oft sowas wie, habt ihr nichts Besseres zu tun? Also so Whataboutism. Und dann auch, ja, also was ist ja so Rechte, alles Mögliche ausdenken, ne? Auch teilweise sehr herablassend über uns als Personen, als Frauen, unser Aussehen. Also es kann alle möglichen Formen annehmen. Also das ist ziemlich haltlos und wie gesagt, wir versuchen da drüber zu stehen und trotzdem trifft einen das natürlich manchmal. Oder gerade wenn es dann auch in die Richtung Bedrohung geht, was wir jetzt selten erlebt haben, aber es kam auch schon vor, macht natürlich was mit einem, aber es ist ja genau das, was die Rechten wollen und wo wir auch versuchen, gar nicht drauf einzugehen und dadurch uns nicht unterkriegen zu lassen.
Meinst du so in deiner Einschätzung, dass andere Verlage deswegen vielleicht auch oft zu Fantasie, zu Science Fiction greifen, um dieser Diskussion aus dem Weg zu gehen? Also wir haben ja sehr viele Spiele, die, konkretes Beispiel jetzt, die früher mit Kolonialismus gearbeitet haben, sage ich mal, oder das als Thema haben, das aber nicht behandelt haben, die jetzt dann einfach in den Weltraum verfrachtet werden, weil die Aliens keine Lobby haben. So, ist das in deiner Beobachtung oder in deiner Einschätzung auch dem begründet, dass dann halt oft bei sensibleren Themen so Gegenwind kommt, oder ist es davon unabhängig, meinst du? Ich meine jetzt auch eher bei der Themenwahl der Verlage, weil es gibt ja jetzt wenig Verlage wie ihr, die jetzt bewusst auch das Sternchen benutzen, zum Beispiel in den Anleitungen oder dann eben bei der Themenfindung nicht auf Diversität setzen, sondern eher auf ein Ausweichthema gehen, jetzt ja, unabhängig vom Science Fiction oder Fantasy.
Ach so, ja, also ich glaube, dass da teilweise die Spielebranche einfach noch ein bisschen hinterherhinkt, würde ich sagen. Also meine Beobachtung ist da eher, dass sich einfach in der Buchbranche ja viel getan hat die letzten Jahre, auch in der Kinderbuchbranche, auch was Nachhaltigkeit angeht, in der Modebranche zum Beispiel, dass das einfach ein sehr großes Thema in der Gesellschaft ist, in den Bereichen, und da auch ein großer Druck eigentlich von der Gesellschaft auf Unternehmen lastet, sich zu ändern. Und das fehlt mir manchmal ein bisschen in der Spielebranche. Wir hatten ja auch mal unsere Kampagne Trauerspiel, so ein bisschen Aufklärungsarbeit über die Spielebranche gemacht, was eigentlich mit den Themen Nachhaltigkeit, also auch nachhaltige Produktion angeht, aber eben auch diese Themen, die du angesprochen hast, wie wird Kolonialismus dargestellt, mit was für Stereotypen wird eigentlich in der Spielebranche gearbeitet. Und da ist, glaube ich, noch ganz wenig Aufklärung auch in der breiten Bevölkerung vorhanden. Hat, glaube ich, ganz viele Gründe. Ich glaube, einer ist halt, dass man Spielen immer so was Harmloses unterstellt, und da sind dann immer glückliche Kinder abgebildet und die wollen ja nichts Böses, sowohl die Kinder als auch die Spiele. Und dabei so ein bisschen vergessen wird, dass natürlich Spiele uns ganz stark prägen von klein auf, ne? Also dieses Kartenspiel kennt ja wirklich jede Person und damit haben wir alle von Kind auf gespielt. Und es macht natürlich was mit unserer Realität. Genauso, wenn Spiele wie Monopoly quasi irgendwie eine kapitalistische Gesellschaft wenig kritisch beleuchten. Oder wie du sagtest, manche Spiele halt früher ja auch sehr stark mit kolonialistischen Systemen gearbeitet haben. Ich glaube, da hinkt die Spielebranche einfach noch ein bisschen hinterher. Und ich glaube, von alleine machen Unternehmen sowas selten, sondern das muss schon aus der Gesellschaft so ein Druck entstehen. Also ich glaube, genau, es ist so eine Mischung. Gleichzeitig fehlt, glaube ich, auch ganz viel Expertise bei vielen Verlagen, dass sie quasi so ein bisschen so gut gemeint und schlecht gemacht Sachen auch einfach aus Unwissen passieren. Ja.
Da wären, um einen kleinen Werbeblock einzuschieben, da wäret ihr aber durchaus bereit, als AnsprechpartnerInnen auch zu sagen, falls ihr Beratungsbedarf habt, sprecht uns gerne an, oder?
Auf jeden Fall. Also wir machen sowohl Bildungsarbeit, Workshops als auch Beratungen. Man muss einfach so sagen, Diversität ist ein Thema für ExpertInnen, genauso wie die Themen von Marketing, von PR und so weiter. Von Design, wo man sich ja auch Expertinnen ins Boot holt, um Sachen cool zu machen. Ich würde uns jetzt inzwischen, glaube ich, auch als Expertinnen in dem Bereich benennen und wir sind da auf jeden Fall ansprechbar und genau, beraten da sehr gerne.
Du sagtest gerade, es ist ein Spezialistenthema. Ich finde das ganz interessant. Als ihr angefangen habt, ihr habt ja sozusagen den Kanon der klassischen Kartenblätter für Skat, Rommi und Doppelkopf im Angebot. Wie habt ihr euch dem Thema denn genähert, um halt eine Vielfalt darzustellen? Lange Diskussionsprozesse nehme ich mal an. Wie wollt ihr was darstellen und wie habt ihr da Illustratorinnen für gefunden?
Also genau, das war ein sehr langer Prozess. Wir hatten natürlich so ein paar Ideen schon im Kopf. Wir haben uns auch alle schon länger mit Gendergerechtigkeit und Diversität auseinandergesetzt. Das heißt, wir hatten schon so ein Grundwissen und trotzdem natürlich immer mehr auch dazu gelernt. Uns war dann recht schnell klar, dass wir auch nicht nur mit einer Designerin zusammenarbeiten wollen, sondern eigentlich auch so eine Diversität in die Gestaltungsperspektiven bringen wollen. Das heißt, wir haben dann immer mehr Künstlerinnen zusammengesucht, die auch alle ganz unterschiedliche Backgrounds haben. Wir haben zum Beispiel inzwischen zwei Künstlerinnen, die mit dem Mund zeichnen, weil sie keine Arme haben. Und haben da immer weiter unseren Künstlerinnenpool auch erweitert. Gleichzeitig uns immer sehr viel Feedback von außen geholt, gerade in der Anfangszeit, also mit Antidiskriminierungsstellen zusammengearbeitet, Menschen, die betroffen waren oder die betroffen sind von verschiedenen Diskriminierungsstrukturen, immer wieder um Feedback gebeten. Und das ist auch ein never-ending Process, würde ich sagen. Also wir gucken auch bei jeder Auflage, also bei jeder Neuproduktion quasi von unserem Kartenspiel nehmen wir immer nochmal Karten raus oder neue dazu, weil sich natürlich auch da der Diskurs in der Gesellschaft weiter verändert und wir natürlich auch in unserem Wissen und unserer Reflexion. Also einfach ein sehr langer und aber auch sehr spannender Prozess.
Ja, euer Produktportfolio umfasst ja mittlerweile nicht nur diese Kartenspiele. Es gibt zum Beispiel das Erfinderinnen-Memo. Ihr habt auch Kinderkarten herausgebracht. Und weil wir das Thema Nachhaltigkeit gerade schon mal hatten, Karten aus 100% Kunststoff. Und da habe ich im ersten Moment so gestutzt und gedacht, das verbinde ich jetzt nicht direkt mit ökologischer Nachhaltigkeit, wenn es mehr Plastik wird. Wie seid ihr auf das Produkt gekommen?
Genau, also das ganze Thema Nachhaltigkeit ist ja super komplex und wir haben halt von Anfang an immer versucht, so die nachhaltigste Lösung für unsere Spielkarten zu finden. Wir haben da auch inzwischen schon mit unterschiedlichen Druckereien zusammengearbeitet, haben aber gerade von vielen SpielerInnen die Rückmeldung bekommen, dass unsere Karten teilweise einfach nicht so lange halten, gerade die ersten, die wir rausgebracht haben. Das ist natürlich immer eine Frage, wie oft man spielt und viele spielen ja einfach nicht so oft Karten und dann sind unsere Karten super haltbar und halten auch sehr lange. Gleichzeitig, wenn man jetzt, weiß ich nicht, zweimal die Woche in der Kneipe mit potenziellem Bier über den Karten da sowas spielt, dann ist auch mit unseren Karten schnell vorbei. Und dann gab es einfach den Wunsch von vielen Kunden, hey, könnt ihr nicht Kunststoffkarten rausbringen? Und die halten dann im Zweifel halt auch irgendwie 10, 15 Jahre. Also haben jetzt noch keine Studie drüber, aber ist die Hoffnung. Und dann ist es natürlich wieder nachhaltiger, als wenn die Leute sich alle halbes Jahr ein neues Papierset oder Papiermisch-Set kaufen. Genau, wir haben tatsächlich aber von den Kunststoffkarten nur eine ganz kleine Auflage, die auch immer noch nicht abverkauft ist. Also es ist eher so ein Seiten-Nischen-Produkt für Leute, die wirklich viel spielen. Deswegen sind sie auch deutlich teurer, um da einfach den Anreiz zu setzen, kauft euch die nur, wenn ihr wirklich sehr viel spielt und die auch dementsprechend lang nutzen werdet.
Ihr seid jetzt ja von den klassischen Spielprodukten jetzt weg, also Brettspiel- oder Kartenspielprodukten und habt eine sehr schöne Idee gehabt, Tischkicker-Figürchen, die ja per se nicht gegendert werden, sondern immer so eine Standardfigur sind, die auch irgendwie neu zu denken. Magst du dazu was erzählen?
Ja, voll gerne, genau. Also ich glaube, man muss es bei uns immer so sehen, wir sind eigentlich ein Spieleverlag geworden wegen den Themen. Also uns ging es jetzt nie nur um Kartenspiele. Wir sind auch tatsächlich nicht die klassischsten oder die krassesten Spiele-Nerds, sondern uns geht es wirklich um diese Themen Gerechtigkeit und wie können wir die aus dieser akademischen Blase in die breite Masse bringen, an die Kneipentische, an die Familientische und so weiter. Und da haben sich die Tischkicker natürlich super angeboten, weil, wie du schon meintest, Tischkicker sind sehr, also Fußball generell ist einfach ein sehr männerdominierter Sport, Kickern auch. Genau, und dann kam die Idee quasi, beziehungsweise hatte uns sogar eine Kundin geschrieben, ob wir da nicht mal eine Lösung für entwickeln könnten. Und wir fanden das super cool und haben uns da in die Umsetzung gemacht, haben es damals auch sogar noch mit Viva Con Aqua zusammen gestartet, so als Kooperationsprojekt. Und damals ging immer noch eine Spendensumme an Viva Con Aqua, so unter dem Motto Kickern for Water. Mhm. Das haben wir dann für ein Jahr gemacht. Genau, und inzwischen machen wir, weil die TischkickerInnen tatsächlich eher so ein Zeitprodukt auch von uns sind und einfach nicht so viel verkauft werden, wie jetzt so ein Kartenspiel, was ja auch logisch ist. Genau, machen wir das inzwischen ohne Viva Con Aqua, aber genau, immer noch mit dem Thema, hey, eigentlich müssen an die Kickertische alle Gender und alle Hautfarben. Und
ja, gerade für so Jugendheime und so finde ich das eine super Idee.
Voll, und das sind tatsächlich auch die meisten Kunden gerade, so Freizeitzentren, Jugendzentren, Bildungsstätten und so weiter.
Und es spiegelt ja eigentlich auch eher die Realität auf den Fußballplätzen, ja, vor allen Dingen in der Bundesliga. Also da sind die Teams ja durchaus sehr divers und wir hatten ja auch diese etwas unschöne Diskussion im Vorfeld der Europameisterschaft, dass sich herausstellte, dass in einer Umfrage doch viele Deutsche gesagt hatten, sie würden sich mehr deutschstämmige Spieler ohne Migrationshintergrund in der Nationalmannschaft wiederfinden, was ja vollkommen absurd ist.
Ja.
Jedenfalls in meinem Denken. Aber da nochmal eben kurz Jugendheime bestellen, das ziehen dann eure Figuren auf. Gibt es eigentlich auch einen Kickertischhersteller, der eure Figuren quasi serienmäßig mit verbaut?
Nee, also das läuft ja in dem Fall so, dass wir die bei einem Kickertischhersteller bestellen und quasi mit unserem Design versehen. Das heißt, wir haben quasi diese Kooperation mit einem Kickertischhersteller. Aber es läuft quasi nicht so, dass die bei uns bestellen, sondern wir die bei denen und dann unsere Kunden in unserem Design weitergeben.
Reden wir noch über ein paar andere Produkte von euch, wenn du magst. Und zwar macht ihr auch ein Krimi-Dinner als Print-and-Play in eurem Webshop. Was ist denn jetzt an dem Krimi-Dinner typisch Spielköpfe?
Genau, also bei dem Krimi-Dinner, das funktioniert eigentlich wie so diese klassischen Krimi-Dinner, die man so kennt. Und die Idee kam quasi auch daraus, dass wir auch schon ab und zu mal auch in unserem Freundinnenkreis Krimi-Dinner gespielt haben und die wirklich immer unfassbar schrecklich stereotyphaft waren. Also wir waren wirklich auch ein bisschen schockiert während des Spiels und waren so, okay, was machen wir jetzt damit? Also einfach von der Charakterbeschreibung immer sehr stereotyphaft männlich und weiblich. Genau, und da dachten wir so, naja, das können wir doch im Zweifel besser. Das heißt, es funktioniert eigentlich wie ein normales Krimi-Dinner. Es gibt einen Kriminalfall zu lösen, in unserem Fall tatsächlich ohne Mord, wie es bei den meisten der Fall ist, weil wir das ein bisschen zu makaber fanden. Und dabei dann aber einfach versuchen wir halt, Menschen in unterschiedlichen Lebensrealitäten abzubilden, die nicht stereotyphaft sind. Also es gibt bei uns zum Beispiel ein lesbisches Pärchen dabei und einfach also auch ein Kind, für das gleich viel Sorgeverantwortung von den beiden Eltern übernommen wird und so weiter. Also es geht darum, quasi lebensnahe Charakterzüge von Menschen darzustellen, die eben nicht auf diesen Stereotypen beruhen und mit denen man dann in diesem Spiel ja auch oft provozieren soll, was wir halt eher kontraproduktiv für so eine gendergerechte und vielfältige Entwicklung der Gesellschaft sehen.
Wollt ihr das weiter ausbauen? Also ist das so... War das so ein Experiment? War das mal was, okay, so ein Proof of Concept? Also ich habe bei eurem Verlag ganz oft das Gefühl, korrigier mich, wenn es nicht so ist, dass man Dinge ausprobieren will, sie verändern will, weil sie nicht so sind, wie sie gut sind, aber dann jetzt nicht eine komplette Serie. Also werdet ihr jetzt ein Krimi-Dinner-Verlag so? Oder ist das jetzt eher so, wir machen das mal und gucken dann?
Du hast das schon ganz gut erkannt. Bei uns ist viel Try and Error. Es gab auf jeden Fall, oder es gibt auf jeden Fall auch immer noch die Idee, das ist ja aktuell für 5 Spielende, das auch auszuweiten, dass man es auch mit 6, 7, 8 und wie vielen Menschen auch immer man spielen kann. Gäbe auch durchaus Interesse, noch mehr rauszubringen. Es ist bei uns eher immer eine Kapazitätenfrage. Also Jana und ich haben das eine Zeit lang Vollzeit gemacht nach dem Studium. Inzwischen machen wir es beide nur noch Halbzeit, weil wir auch Interessen in anderen Bereichen haben. Und dadurch ist einfach bei uns immer ganz viel die Frage, wofür haben wir gerade Zeit und wo steckt man gerade seine Energie rein. Genau, deswegen würde ich das auf jeden Fall nicht ausschließen, aber es ist gerade auch nicht unser Fokus. Aber wenn sich interessierte AutorInnen finden, sind wir da gerade ja, so.
Oder bestehende Krimi-Dinner-Verlage, oder? Die oder einfach so, ein bisschen Expertise dazu holen.
Ja, auch sehr gern.
Ein Produkt, was ich bei euch im Webshop gesehen habe, was ich auch sehr spannend finde, heißt: Macht den Mund auf gegen Rechts, beziehungsweise macht den Mund auf gegen Queerfeindlichkeit. Ist das noch Spiel oder ist das eher politische Bildung, die ihr da betreibt?
Ich würde sagen, das ist in dem Fall tatsächlich beides. Also in dem Spiel, das hat viele so klassische Spielmechanismen. Also man muss auch mal auf eine Karte schlagen und es geht um Schnelligkeit. Aber eigentlich ist natürlich die Botschaft was sehr Politisches. Und es geht in dem Spiel darum, dass man immer so Trolle zieht, die je nach, wir haben wie gesagt verschiedene Versionen, die entweder was Rechts bis Rechtsextremes sagen oder was Queerfeindliches oder was Sexistisches. Und dann muss man sich überlegen, wie kann man auf diesen Troll quasi reagieren, um so ein bisschen spielerisch zu üben, wie würde ich, also weil das begegnet uns ja allen im Alltag, dass Leute was Rechtes beispielsweise sagen und wie würde ich darauf reagieren. Gleichzeitig gibt es schon auch ein paar Mechanismen, die das Spiel immer noch spaßig machen und irgendwie auch als Gemeinschaftsprojekt quasi. Es gibt auch Spielmechanismen, wo man sich gemeinsam verbünden muss, um einen Troll zu besiegen. Also es geht schon um dieses Tolle, was ja eigentlich ein Spiel hat, dass es was Gemeinsames ist, was man gemeinsam lernt und wo man auch Spaß bei hat, beim Lernen zu verbinden. Also ich würde in dem Fall sagen, es ist beides.
Wie ist denn die Zukunftsplanung bei euch so? Weil du schon gesagt hast, ihr macht das jetzt nicht hauptberuflich. Was ist denn so euer Wunsch und was wäre so die Idealvorstellung? Also ist das für euch okay so, das jetzt nebenberuflich zu machen? Oder würdest du das schon sagen, wenn es ginge, wäre das natürlich super, das im kompletten Verlag 100% zu arbeiten?
Das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Wir sind da immer wieder am Aushandeln zwischen uns und auch mit uns. Ich würde sagen, für die aktuelle Situation ist es okay, so wie es ist. Wir haben natürlich, wie glaube ich alle Verlage, irgendwie immer wieder mit finanziellen Problemen zu kämpfen. Es haben ja auch im letzten Jahr ein paar linke, vor allen Dingen Buchverlage, zugemacht, aber auch quasi Großhandel im Spielebereich, also Diversity Spielzeug, Diversity is Us, sind zwei Online-Händlerinnen gewesen. Wir haben geschlossen aus finanziellen Problemen. Also ich glaube, dieses Thema von, wie überlebt man eigentlich als kleiner, linker oder diversitätsorientierter Verlag oder auch sonstiges Unternehmen, ist es einfach immer schwierig. Da können wir uns auch nicht von befreien, leider. Ich glaube, das wirkt auch oft nach außen anders, dass immer Leute denken, boah, ihr seid so erfolgreich, aber genau, es ist harte Arbeit für sehr wenig Outcome. Genau, und das ist natürlich die eine Sache, warum wir gleichzeitig noch jeweils einen anderen Job haben, aber auch interessengeleitet. Also ich habe eine Stelle an der Uni als wissenschaftliche Mitarbeiterin und arbeite an meiner Promotion. Und das funktioniert gerade für mich total gut und ich habe da total Lust, das beides gerade zu machen, so was sehr Theoretisches an der Uni als auch was sehr Praxisnahes und Spielerisches bei Spielköpfe. Also erstmal würde ich sagen, es ist so okay, aber ob man das auf Dauer auch so weiterführen kann, das ist immer wieder eine Frage, wo wir aber auch okay damit sind, uns da nicht festzulegen, sondern da flexibel zu bleiben.
Wenn du gerade sagst, du promovierst, auch mit einem spielerischen Thema oder mit einem rein Nachhaltigkeits- bzw. Diversitätsthema?
Nee, tatsächlich hat es sehr wenig mit Spielen zu tun. Es geht um Gender und Körper und explizit eigentlich darum, wie der Menstruationszyklus und sich die Diskurse um den Menstruationszyklus gerade in der Kommunikation oder gerade im Diskurs verändern.
Also, ja, ich nehme es immer noch als einen relativ verkrampften Diskurs da, aber das ist ein nicht Thema dieses Podcasts. Anderer Punkt von eurer Homepage, den ich gefunden habe, da gibt es auch eine Seite mit euren Werten und einer dieser Werte ist Antikapitalismus, was einerseits erstmal sehr sexy klingt, aber natürlich auch schwierig, weil wir ja nun mal einfach in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem leben. Mhm. Sich von dem dann zu lösen, und du sagst ja auch, es ist gar nicht so einfach als für euch als kleiner Verlag, ich würde gar nicht sagen als linker Verlag, sondern eher als progressiver Verlag zu überleben. Wie darf man sich denn da eine antikapitalistische Idee vorstellen, die ihr da transportieren wollt?
Ja, erstmal schön, dass du das so wahrnimmst, dass es gut klingt. Ich glaube, für viele Leute klingt es ja auch immer noch sehr abschreckend. Und sobald man Kapitalismus in Frage stellt, dann ist man so der Inbegriff von allem Bösen, was die Welt jemals gesehen hat. Das sind wir natürlich nicht. Für uns bedeutet das vor allem, das kann man auch alles nochmal sehr transparent auf unserer Website nachlesen, dass wir nicht kapitalgetrieben handeln wollen, sondern eben ganz stark wertegeleitet. Das würden natürlich viele Unternehmen von sich sagen, auch viele kapitalistische Unternehmen. Trotzdem war uns das irgendwie wichtig, das nochmal so festzuhalten. Das bedeutet bei uns, dass wir uns wirklich, bevor wir ein Produkt auf den Markt bringen oder überhaupt entwickeln, uns wirklich Gedanken machen, bringt das quasi der Gesellschaft was? Fördert es einen sozialen Fortschritt? Und schadet es dabei tatsächlich der Umwelt möglichst wenig. Und da gerät man natürlich immer in Interessenskonflikten, wie wir es ja auch vorhin schon hatten mit den Kunststoffkarten. Und trotzdem beeinflusst es einfach unsere Entscheidung auf jeder Ebene. Dazu ist für uns auch ganz wichtig, dass wir eben auch ganz viel spenden. Das heißt, wir haben einen festgelegten Spendensatz von 25 Cent pro verkauftem Spiel an aktuell den Stiftungsfonds Ziviler Seenotrettung. Und wenn wir mal Gewinne machen sollten, die wir nicht quasi zur Reinvestition oder zu unseren sehr geringen Löhnen brauchen, würden wir auch diese spenden. Ist bisher tatsächlich noch nicht vorgekommen. Aber genau, also es geht recht weit bei uns. Wir haben uns da viele Gedanken gemacht, auch dass wir zum Beispiel keine großen Aktionsrabatte anbieten, die oft halt einfach einen Konsum anregen sollen, der nicht intrinsisch da ist. Und so weiter. Und gleichzeitig aber auch soziale Gerechtigkeit, zum Beispiel in Form von Studierabatten oder Rabatten für ALG-EmpfängerInnen anbieten. Also genau, man kann da sehr lange drüber reden. Ich glaube, so unsere Grundidee wird klar, es geht uns tatsächlich darum, gesellschaftlichen Wandel zu erzeugen und nicht jetzt so als klassische Start-up-Kultur möglichst viel Geld zu machen.
letzte Frage vielleicht von mir. Einer eurer weiteren Werte, die ihr da publiziert habt, ist Optimismus. Und wenn ich mir das Thema angucke, das ihr schwerpunktmäßig bearbeitet, wie optimistisch kann man mit Blick auf die gesellschaftliche Entwicklung in Deutschland seit Beginn der Pandemie eigentlich noch sein?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, die uns auch super umtreibt. Also wir sind tatsächlich auch beide politisch aktiv. Wir setzen uns sehr stark gerade gegen den Rechtsruck in der Gesellschaft ein, gegen das Aufstreben der AfD. Und wenn man da, glaube ich, mehr drin ist oder generell, wenn man die Nachrichten verfolgt, wie du schon meintest, dann ja, ist es schwierig mit dem Optimismus. Gleichzeitig bleibt uns ja irgendwie nichts anderes übrig. Und man sieht ja auch in der Geschichte, dass es trotz aller Krisen, die es schon gab auf der Welt, immer wieder auch positive Entwicklungen entstanden sind. Und daran glauben wir einfach ganz fest. Und da ist es halt auch das Schöne an Spielköpfe, dass man da ja auch so ein bisschen genau spielerisch vorgehen kann. Und wir halt schon daran glauben, dass man vor allen Dingen spielerisch Sachen verändert und auch vor allen Dingen Leute erreicht, die, und das ist auch das Feedback, was wir ganz oft zu Spielköpfe bekommen, dass gerade Leute, die so sind, ach, mit diesem Gender-Thema wollen wir eigentlich gar nichts zu tun haben und finden das total nervig und lassen uns bloß in Ruhe damit, die uns wirklich sagen, ach hey, irgendwie bei euch ist es irgendwie nett gelöst und man hat irgendwie Lust da drauf und man hat Lust, sich mit den Themen auseinanderzusetzen und das ist nicht so dieser erhobene Zeigefinger, der einfach bei vielen Leuten auf Abwehr stößt. Genau, deswegen glaube ich, ist vielleicht ein bisschen Optimismus notwendig, aber auch gar nicht so schwer, wenn man sich auch ein bisschen auf die positiven Entwicklungen konzentriert.
Vielen Dank, Sam, für deine Zeit, die spannenden Einblicke und liebe Grüße natürlich auch an Jana. Und wie gesagt, ihr Video könnt ihr nachgucken und vielleicht interessiert euch ja das Thema, ob es jetzt Kickerköpfe sind auf dem Tischkicker oder eben Karten mit Diversity. Finde ich wirklich einen spannenden Ansatz, den die beiden da fahren.
Auf jeden Fall. Ich würde gern mit dir noch ein bisschen über deine Eindrücke vom Educators Day reden, wollte aber noch mal kurz auf eine interessante Nachricht hinweisen, die der Kollege Mike Didymus True mal wieder aufgegabelt hat, nämlich, dass der französische Verlag Matago gesagt hat, er verabschiedet sich aus dem Bereich Expertenspiel. Unter anderem haben die ja Kemet gemacht, die Neuauflage, und Ines ist so ein großer Klopper, der bei Matago lief, und die wollen davon weg. Und sagen, wir wollen in Zukunft uns konzentrieren auf leichte zugängliche Spiele, Kinderspiele auch, Familienbereich, da wollen wir hin. Begründung ist offiziell, dass der Markt für diese komplexen Spiele in Frankreich eher schwierig ist und sich da keine großen Stückzahlen verkaufen lassen. Ich glaube allerdings, das ist ja so, dass das tatsächlich ein Trend ist, den wir in Zukunft noch verstärkt beobachten werden, dass sich größere Verlage aus diesem Segment zurückziehen, einfach weil du damit nur schwerlich Geld verdienen kannst. Mhm. Das hört man ja auch immer wieder bei Verlagen, die selbst davor zurückschrecken, halt Expertenspiele zu entwickeln. Sie wenn lieber lokalisieren. Warum? Weil einfach der Aufwand, so ein Spiel zu entwickeln, riesig groß ist. Das, was du nachher verkaufen kannst, aber auch international relativ begrenzt ist. Also große Ausnahme mag vielleicht das Arche Nova von Feuerland gewesen sein, was international sich gut
wusste man ja vorher auch nicht. So,
ja. Nee, wusste man vorher auch nicht, klar. Aber dass man da eine sechsstellige Ziffer, vielleicht dürfte es mittlerweile sein, international verkauft, ist auch die wirklich riesige Ausnahme. Mhm. Ich glaube, so einen wirklichen Expertenklopper in Deutschland, wenn wir da nochmal überlegen beim Deutschen Spielepreis, die ersten drei Plätze würde ich jetzt ja noch nicht mal unter diese Expertenkategorie einordnen mit sehr hohem Regelaufwand. Aber wenn wir zum Beispiel gucken, ein Revive, was da ja auch war, was letztes Jahr bei Pegasus kam, vor zwei Jahren bei Aporter Games war es, meine ich, dem norwegischen Verlag, einen riesen Hype auf der Messe hatte. Ich schätze mal, wenn du da in Deutschland oder auch in Europa so 5.000 bis 10.000 Stück verkaufst, dann hast du da schon in dem Segment einen richtigen Bestseller gelandet. Das sind aber natürlich keine Stückzahlen und wahrscheinlich auch keine Margen, die dahinter stecken, mit denen du langfristig einen Verlag betreiben kannst.
Nee,
und
auf jeden Fall.
Das große Geschäft liegt nun mal in einem anderen Segment. dass er die Jury Spiel des Jahres auch im Blick hat, als sonst der gemeine Spielbox-Leser vielleicht, der auch gern mal den gepflegten 3-Stunden-Abend an einem Spiel verbringt, ne?
Ja, aber es gibt ja auch genügend Menschen, die dann halt genau diese Spiele kaufen. Deswegen sind die ja auch auf Kickstarter oft so erfolgreich oder wird dieser Weg eingeschlagen. Also, weil man dann halt auf einfach eine höhere Marge hat. Also siehe Queen Games, die ja diesen Weg jetzt auch gewählt haben, zu sagen, na gut, dann machen wir halt Spiele für eine Nische, aber da holen wir halt das Maximum raus. Das scheint ja auch zu funktionieren.
Ja, das funktioniert tatsächlich, weil Kickstarter in der Form oder auch dann Gamefound würde ich mittlerweile doch auf Augenhöhe sehen, was das angeht. Ja. Weniger noch als die Spieleschmiede hinkt da schon hinterher. Dass du natürlich da eine sehr gute Marketingansprache hast, weil die Vielspieler genau dahin gucken und gucken, was passiert da, beziehungsweise auch gut informiert werden auf vielen Seiten, was neu irgendwo läuft. Und du hast als Verlag natürlich die Sicherheit, dass du einfach sichere Stückzahlen hast und weißt, wie viel kannst du produzieren und hast sozusagen die Auflage verkauft in dem Moment, wo du sie in die Druckerei gibst und musst dann nicht große Lagerbestände aufbauen oder dieses Risiko gehen. Ich glaube, das werden wir dann auch weiterhin beobachten, dass diese Spiele stärker in die Schwarmfinanzierung gehen und dann die großen Verlage, die eventuell auch die Marktmacht haben und die Regalmeter in den großen Ketten, um die Spiele auch nochmal weiter verbreiten zu können, wenn sie sehr gut sind, werden dann sehr genau hinschauen, was wollen sie eventuell dann davon unter Vertrag nehmen, aber das selbst initiativ wahrscheinlich weniger in Angriff nehmen. Na, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Aber ich glaube, wir werden dann weiteres Auseinanderdriften des Marktes sehen und noch mehr Konzentration auf die Finanzierungsplattform. Mhm. Aber reden wir doch mal über Schule. Denn ich war nicht beim Educators Day und es ist ja mittlerweile etabliert auf der Spiel, muss man sagen. Und er war ausverkauft, wie ich gehört habe, obwohl sie ihn vom Freitag auf den Samstag gelegt hatten. Das heißt, wer dorthin wollte, konnte quasi nicht einen Tag frei bekommen, um sich fortzubilden, sondern musste dafür seine Freizeit opfern als Lehrer, Lehrkraft, Pädagoge, wer auch immer da war. Und es war das erste Mal Geld gekostet, also du musstest ein spezielles Ticket dafür lösen. Und trotzdem war er dann gut besucht, ne?
Ja, also ich meine, es war ein bisschen schwer zu berechnen. Die Säle waren, also wir hatten halt den größten Saal dann mit 400 Plätzen, weil halt 400 Tickets verkauft wurden, was aber nicht bedeutet, dass immer 400 Leute da waren, logischerweise, weil man halt ein freies Programm hatte. Also man musste sich jetzt nicht gezielt irgendwie für bestimmte Panels anmelden. Es gab nicht mehrere Tracks und so. Und natürlich war es auch ein großer Netzwerkevent. Also vor dem Saal, wo dann die Vorträge waren, war auch ein ganz, ganz großer Bereich mit kleineren Spezialverlagen aufgebaut, mit PädagogInnen, die dort ihr Unterrichtsmaterial vorgestellt haben. Und da war auch immer reges Treiben,
ja.
Wo die Leute sich untereinander ausgetauscht haben und sich auch kennengelernt haben. Auch immer klar, haben wir nach jedem Vortrag gesagt, da gibt es hinten in der einen Ecke ist ein spezieller Tisch. Dort sind dann immer die letzten Vortragenden und sind dann noch für weitere Fragen da. Und die haben eigentlich fast immer dann auch die nächste Stunde komplett mit Leuten dann weiter diskutiert. Das war wirklich ein schöner Netzwerkevent für Leute, die in dem Thema tätig sind. Waren das auch wirklich spannende Sachen dabei. Also Escape Rooms im Unterricht einsetzen und so weiter. War wirklich spannend zu sehen. Auch das wird da dann auf YouTube zu sehen sein. Und in dem Kontext haben wir dann eben auch mit Uwe Rosenberg gesehen, dass der da ganz aktiv ist, weil Uwe Rosenberg sich da, haben wir ja vor einem Jahr schon mit ihm auf der Messe besprochen, sich sehr berufen gefühlt hat, da auch Spieleideen und Spielmechaniken in den pädagogischen Kontext zu setzen und hat sich dort auch dann vernetzt, hatte das ja angedeutet und deswegen hatten wir das dann auch als Gelegenheit ergriffen, nochmal mit ihm zu sprechen. Er hat auch ein eigenes Zine, also ein Heft rausgebracht mit Tipps und Tricks, hat sich auch mit Leuten, die dort Vorträge gehalten haben, wie Stefan Hildebrand, der als Boardgame-Teacher unterwegs ist auf YouTube, zusammengesetzt. Und wie es dazu kam, was es damit auf sich hat und welche Motivation Uwe dahinter sieht und welche Vision, das hört ihr jetzt im Interview. Viel Spaß.
Herzlich willkommen, Uwe Rosenberg, ein Mann, den man wahrscheinlich nicht mehr groß vorstellen muss, der sich auch nicht selber vorstellen muss. Der Name ist Programm, aber heute in einer etwas anderen Form. Du warst ja schon bei uns im Podcast, da haben wir über Spiele gesprochen, die du zusammen mit anderen, mit Ode zum Beispiel, gemacht hast. Aber diesmal geht es um ein Projekt, bei dem die Schule im Mittelpunkt steht. Schönen guten Morgen, Uwe.
Ja, schönen guten Morgen. Es ist witzig, dass du das erwähnst mit dem letzten Gespräch. Andreas war da ja auch schon dabei und da erinnere ich mich doch. Eine Sache, die ich gesagt habe, war, dass ich mir wünschen würde, dass verschiedene Leute von uns für verschiedene Themen stehen. Gut, für Klimaschutz stehe ich immer noch. Da ist jetzt Schule dazugekommen. Aber dass eben auch wir in der Branche Ansprechpartner für die verschiedenen gesellschaftlichen Themen haben, worauf wir auch spezialisiert sind. Ja, und in der Tat, das mache ich gerade mit Schule, dass ich mich da spezialisiere.
Du hattest es bei dem Gespräch, glaube ich, auch im Nachgang auch schon, als wir dann noch ein bisschen uns weiter unterhalten haben, schon angedeutet, dass das so ein neues Schwerpunktthema von dir auch ist oder dich das sehr interessiert. Magst du uns mal abholen? Was genau ist jetzt Schule und Spiel?
Ja, wenn ich euch wirklich abholen soll, dann gehe ich wirklich auf die Messe zurück, wo wir da zu viert mit Ode zusammenstanden. Dann, da hatte ich den Markus Zimmermann gerade kennengelernt. Da war ich gerade selber dabei, eine Umfrage zu machen, welche Spiele man gut in Vertretungsstunden machen kann. Da noch so aus reinem Interesse und man könnte die Liste doch gut gebrauchen. Aber Markus hat mir dann erzählt, dass er seit 10 Jahren daran arbeitet, eine reine Brettspielklasse als Klassenlehrer zu betreuen. In 5. Klasse geht's los und dann bis zur 10. Klasse und durchgängig in allen Fächern werden die Kinder immer wieder mit Gesellschaftsspielen konfrontiert. Und die große Frage, die wir uns da stellen, 9., 10. Klasse, was kann man mit diesen Kindern dann alles anstellen, wenn die alles Mögliche schon an Spielen kennengelernt haben? Und da kann man an denen vielleicht auch gut sehen, wie im Langzeittest, was Spiele dann wirklich bewirken. Denn wir kennen es ja im Prinzip nur über kleinere Zeiträume. Da bin ich wahnsinnig gespannt drauf, wie es die nächsten Jahre wird. Und da haben Markus und ich dann erstmal abgeschätzt, was seine Arbeit dann beinhaltete. Und haben noch andere Lehrer gesucht, die ähnlich mit Spielen unterwegs sind. Wenn natürlich auch keiner so wie Markus, wer hat das schon 10 Jahre vorbereitet. Das Ding ist, dass da noch ganz andere Geschichten zutage getreten sind, sodass wir inzwischen eine riesige Liste haben von Sachen, die Lehrern mit Spielen an Schulen machen, von denen Markus dann auch schon profitiert. Also tatsächlich gibt es noch Sachen, die Markus gar nicht angedacht hat in diesen 10 Jahren. Und eine davon integriert er sogar auch jetzt im Moment direkt, die ja, sich ein anderer Lehrer ausgedacht hat.
Ja, vielleicht kannst du uns mal so ein paar Praxisbeispiele nennen, was in Schulen mit Spielen schon veranstaltet wird.
Ja, dann fange ich mit dem Lehrer an und was der gemacht hat, ist, dass der so eine Art Magic-Karten erfunden hat, also irgendwelche Kampfkarten, mit denen man Duelle machen konnte. Da konnten sich die Kinder die Karten verdienen, indem sie besondere Sachen im Unterricht gemacht haben, wie Hausaufgaben, macht man ja sonst nicht. Das Besondere an dieser Art von Spiel ist das Phänomen, dass Kinder dann anfangen, nicht nur freiwillig die Hausaufgaben machen zu wollen, sondern sie wollen die Spielkarten haben, sie wollen die Aufgaben lösen, sie wollen die Quests lösen, dass diese Quests dann ganz normale Rechenaufgaben oder irgendwie andere Schulaufgaben sind, das wenden sie dabei auch, bauen eine riesige Begeisterung auf. Andere Lehrer in Hannover, der das gemacht hat, also aufbauend auf das, was Thomas Berndhäuser sich da ausgedacht hat. Das war der Joe Grimm in Hannover, der hat sich dann eigenes Spiel über die Osterferien dann ausgedacht. Und da hat er so das Phänomen gehabt, dass Mädels, die eigentlich gar keine Mathehausaufgaben groß machen wollten, bis 10 Uhr an Aufgaben rumgeknobelt haben, um dann am Ende das Foto zu schicken, für das die Gruppe dann die Karte bekommen hat. Das sind so unglaubliche Sachen passiert, die uns zu dem Zeitpunkt schon überrascht haben. Das Ganze ist jetzt noch einen draufgesetzt worden, weil ein Lehrer mit einer Gesamtschulklasse das Spiel auch ausprobiert hat. Und zwar eine, die tendenziell eher lernschwächere Schüler hatte, bei der auch tatsächlich die Kinder nicht richtig verstanden haben, wie man einen kompletten Spielzug abgibt. Das musste unter Begleitung geschehen, wurde aber mit großer Freude gemacht. Deswegen, wo ist das Problem, dass da nicht hundertprozentig gleich alles verstanden wurde? Mhm. Und am Ende haben wir in beiden Klassen, die ersten beiden Geschichten waren eher im Gymnasium, in allen Fällen war es so, dass die Lernziele am Ende erreicht wurden und wie es im Moment aussieht, sogar überschritten wurden, dass die nachkommenden Lehrer dann fragen, was sind das für Schüler, woher können die das? Wir versprechen uns da extrem viel von. Der Joe in Hannover, der sagt sogar, dass die Kinder ihm den Unterricht abgenommen haben. Mhm. Über Mathe steht ja auch alles im Buch drin. Ich meine, warum holst du den Lehrer an? Das können sie sich auch gegenseitig beibringen. Haben sie tatsächlich gemacht teilweise.
Um das nochmal zu unterscheiden, die Idee ist aber jetzt nicht, was es ja schon öfter gibt, auch klassische Brettspiele, also was weiß ich, einen Agricola oder irgendwas oder auch ein Sechs nimmt oder was, im Unterricht einzusetzen, sondern wirklich einfach Spielmechaniken in den Unterricht zu integrieren, eigene Spiele zu machen, um das zu unterscheiden von so klassischen Brettspiel-AGs oder so.
Aber
oder?
Diese Metaspiele, die gespielt sind, sind tatsächlich in ansatzweise die klassischen Brettspiele, die wir kennen, wo das Spiel in Hannover ein Laufspiel war, von einer Insel auf die anderen. Gut, das sind tendenziell dann eher die älteren Brettspiele, die wir damals hatten. Da musste man auch pirateninselmäßig um die Insel rumlaufen und so einen Schatz dann noch irgendwie heben. Sowas ist das hier auch. Ne? Die Kinder hatten ganz normale Laufkarten, was sie nicht wussten, dass da auf einmal ein Felsen kommt und dass sie, oh, da müssen wir außen rum. Ja, ich habe auch eine Karte, könnt ihr direkt gegenüber. Ja, was müssen wir machen, um die Karte zu kriegen? Ja, keine Ahnung, bietet mir mal was an. Also das Witzige ist, dass Joe noch nicht mal gesagt hat, müsst ihr Hausaufgaben machen, dann kriegt ihr sie, sondern er hat wirklich ganz passiv gesagt, ja, bietet mir was an. Wann ging das Schulbuch auf? Geschlagen haben, gesagt, hier auf Seite so und so, wir sind doch gerade bei der Aufgabe so und so. Wie wäre es dann, wenn wir freiwillig die nächste Aufgabe noch machen? Jo, könnte man so machen, sagt er dann. Mhm. Das ist einfach eine große Geschichte, hat sehr viel, also es werden die Brettspiele, die wir spielen, gespielt, eben ein Stück einfacher mit einem ganz einfachen Ziel, erreiche die andere Seite der Insel. Das wäre uns als Brettspiel quasi dann zu langweilig. Aber begeistert die Kinder eben nachweislich total. Und die werden nicht in Vierergruppen an die Tische gesetzt und hier ist das Spiel, eignet euch die Spielregel an, so von wegen Lesekompetenz und dann spielt das Spiel. Das ist ein anderes Thema. Dem gehen wir auch nach. Nur ist es das, was uns weniger umhaut. Und uns hauen im Moment die Sachen um, wo wir selber überrascht sind, wie gut das funktioniert. Denn das, wovon ich ja gerade rede, das ist, ja, man nennt es positive Verstärkung. Und was ich da jetzt gerade an Literatur lese, wie vor 10 Jahren das niedergemacht wurde, diese positive Verstärkung, wow, gut, dass ich das nicht vorher wüsste. Ich hätte mir gar nicht gedacht, dass wir Erfolg haben können.
Ist es das, was man im modernen Neudeutsch auch Gamification nennt im Endeffekt? Hast du dich damit irgendwie auseinandergesetzt mit dem Begriff? Weil das war ja vor einiger Zeit auch so gerade in Unternehmenskultur und so ein ganz großes Thema, dass man eben so spielerische Elemente reinmacht, Bonuspunkte kriegt, um die arbeitende Menschen zu verstärken.
Es ist am Ende nichts anderes als Gamifikation. Mhm. Ein Problem, was wir haben, ist, dass wenn wir das beschreiben wollen, was wir da tun, dass wir uns dann in Wortklauberei verlieren. Dann jeder, der sich mit Gamifikation beschäftigt hat, der hat dann eine leicht andere Definition von. Und dann reden wir tatsächlich darüber, ob es jetzt das ist oder ob es doch etwas anderes ist. Genauso mit intrinsischer und extrinsischer Motivation kommen wir auch nicht richtig mit zurecht. Denn es geht mit extrinsischer Motivation los. Man will auf die andere Seite der Insel. Kommt aber ganz schnell zur intrinsischen Motivation, weil man von sich aus die Aufgabe lösen will, um die Karte zu bekommen. Und wenn man schon mal eine Aufgabe gelöst hat und die gleiche Aufgabe nochmal lösen kann, so von wegen, oh, ich werde besser. Dieses Gefühl von, ich werde besser, ich schaffe das, ist per Literatur eindeutig intrinsische Motivation. Und auch da sind wir wild am Diskutieren, dann wollen das aber nicht. Wir wollen über die Spiele reden, wollen über die Erfolge reden, die wir in der Klasse damit erzielen können, wollen auch über den Lernfortschritt reden, der erreicht wird. Und also Thomas Berndhäuser sagt ganz klar, die Worte, mit denen das dann belegt wird, ja, das wollen wir gerne dann anderen Leuten überlassen, der Forschung halt. Ja, dann, da wollen wir uns mal raushalten. Wir wollen die Spiele erfinden. Wir wollen mit den Kindern ausprobieren, was gut funktioniert. Und
du sagtest ja gerade, das soll der Forschung überlassen werden. Habt ihr denn die Forschung auch schon mit im Boot bei eurem Projekt?
bei dem Projekt noch nicht, weil wir selber noch überwältigt davon sind, wie gut es funktioniert. Wir erzählen auf verschiedenen Veranstaltungen und eine davon hattest du ja auch in Aurich besucht, Andreas, von dem, was wir da machen. Und wie wir dann zusammenkommen, das muss auch im Moment noch nicht geschehen. Denn es hat ja noch gar nicht so viele Spiele gegeben, die überhaupt gespielt wurden. Ja, es darf jetzt langsam passieren. Thomas hat dieses Jahr 3 Spiele erfunden. Also was ich eher vor Augen habe, ist, das als neues Spielgenre den Verlagen vielleicht auch schmackhaft zu machen. Ne? Mit einem großen Verlag habe ich auf der Messe länger geredet, dem ich gesagt habe, dass da nicht so die Riesenstückzahlen zu erwarten sind bei so einem Spiel, aber dass es ja ein wahnsinniges Renommee ist, was man dafür erzielen kann. Gut, und da war der Chefredakteur zumindest aufgeschlossen. Also ich hoffe, dass wir da eigene Produkte für bekommen. Na, lieber Lehrer, kauf dieses Spiel, dann kannst du 3 Wochen guten Unterricht machen. Und ja, also eigentlich können die Verlage auch Geld damit verdienen, denn was immer auch passiert ist, ist, dass sich Kinder selber Karten ausgedacht haben. Dafür braucht man dann Blankokarten im Spiel. Und dass es dann auch Kinder gab, die Zeichnungen gerne dann machen mochten. Oh ja, neue Karte, die das und das kann, darf ich dann das Bild dazu malen? Und ja, in so einem fertigen Produkt wären Blankokarten dann prima, die man da auch immer wieder neue dazu kaufen könnte. Das ist, ja, wer weiß, wie viele Schulen wir damit erreichen. Traumhaft wäre es, wenn das so groß wäre, dass wir damit richtig in den Markt gehen könnten. Aber das ist Träumerei und das ist eine von mehreren Geschichten. Allerdings tatsächlich die wichtigste Geschichte, die noch die Brettspielklasse dominiert, würde ich fast glauben. Als drittes käme dann in meiner Wahrnehmung das, was ihr sagt, nämlich, dass man Spiele mit Unterricht nimmt und damit was bewirkt. Und da ist der Stefan Hillebrand aus Leipzig führend, der auch als Boardgame-Teacher auf YouTube aktiv ist, der sagt, dass er so ziemlich zu jedem Thema, was im Unterricht behandelt wird, auch irgendwie was an Spielen findet, mit denen er das unterstützend den Kindern beibringen kann.
Der war gerade beim Educators Day auch bei mir auf der Bühne, den ich ja moderiert habe. War auch sehr spannend. Da hat er den Vortrag gehalten, wie sie Escape Rooms im Unterricht einsetzen. Also auch richtig cool. Geht ja auch in die gleiche Richtung, ja, mit spielerischen Elementen. Aber dann eben der Vortrag war jetzt gezielt auf Escape Rooms, weil natürlich auch da so, ich will Rätsel lösen, ich will irgendwie was freischalten und ich will was tun. Und der hat auch gesagt, das ist völlig themenunabhängig. Also du kannst es natürlich genauso in Mathe irgendwie Rätsel machen, als natürlich auch irgendwie Geschichtsrätsel oder wie auch immer. Also es passt ja zu jedem Fach. Das finde ich das Faszinierendste daran an eurem Projekt, dass es ja für alle Unterrichtsfächer irgendwie kombinierbar ist.
Ja, gut, sag nicht für unser Projekt. Das mit dem Escape Rooms, da sind viele Leute unterwegs und es ist ohnehin schwierig, das auf Schule und Spiel zu münzen, das, was gemacht wird. Wir labeln das, dass wir das bekannt machen. Aber es sind am Ende die Lehrer, die sich das ausdenken, die das umsetzen. Und das ist die große Arbeit von Stefan in mehrfacher Hinsicht. Also bei den Escape Rooms ist der Ron Hilt ja auch federführend zu nennen. Dann sind wirklich verschiedenste Leute, die da ganz, ganz tolle Escape Rooms machen und das in die Welt tragen. Also die Funktion, die ich bei uns dann als Community im Moment sehe, ich hoffe, dass wir bald ein Verein sind, ist, dass wir es bekannt machen, ne? Dass immer mehr Lehrer davon erfahren und dass wir, ja, wie man so schön sagt, dass wir mehr werden. Also im Moment kommen halt die Lehrer dazu, die selber mit Spielen machen und die interessiert zuhören, oh, sowas kann man auch mit Spielen machen. Und nach werden es dann mehr Lehrer werden, die, da habe ich auch noch nie was von gehört, aber mein Kollege hat gesagt, das soll interessant sein. Und das darf sich langsam entwickeln und darin sehe ich die Hauptfunktion. Wenn du die Escape Rooms loben möchtest, das ist dann klar an Stefan und die anderen Lehrer auch zu adressieren dann. Ne?
Du hast gerade Verein angesprochen. Kannst du das ein bisschen näher aus?
Ja, wenn wir ein Verein sind, dann können wir Spendengelder entgegennehmen und mit denen können wir Veranstaltungen machen.
Das ist gerade die Planung, also es existiert
ja, noch. Ja, uns fehlt der Schatzmeister noch und im Prinzip ist soweit schon alles geregelt. Also die Struktur, die ich dem Verein geben will, die habe ich so ungefähr na gut, mal gucken, was die anderen dazu sagen. Also meine Idee ist, dass ich ganz viele Leute in, ja, wie man so sagt, Arbeitsgruppen Der Steck ist auch, hört sich jetzt echt komisch an. Aber dass man sich dann austauscht, wir sind so die Berufsschulgruppe, was ist denn bei uns an der Berufsschule besonders und wie können wir irgendwie was machen? Und dass man so kleine Untergruppen hat. Aber ich denke auch, egal, wenn du irgendwie in dem Verein ein Mitglied bist, ist es schön, wenn man irgendwo dazugehört. Und deswegen nehme ich mit jedem vorher gerne den Kontakt auf und frage ihn, ob er in diese Untergruppe will. Dann ist man schon mal zu fünft und hier auf so einer Veranstaltung, ach komm, du bist auch aus meiner Gruppe, stelle ich mir irgendwie schöner vor, das, so bereite ich es gerade vor. Ja, aber der Grundverein ist natürlich am Ende, dass wir Spendengelder entgegennehmen können und dann was mehr machen können. Ne?
Ihr seid ja im Moment sozusagen eine Graswurzelbewegung. Ihr habt relativ schnell Mitstreiter gefunden aus allen Teilen der Republik, die das auch machen. Aber es ist eben noch nicht weit verbreitet. Und ich fand einen ganz interessanten Aspekt, du hast ja schon erwähnt, wir haben uns in Aurich getroffen, wo du eine Veranstaltung angeboten hast zu dem Thema, dass gesagt wurde, es gibt vor allen Dingen ein Akzeptanzproblem, wenn es Lehrer gibt, die das Spiel als Medium, auch als Bildungsmedium einsetzen wollen, dass das immer noch so ein bisschen schwer durchzusetzen ist. Und es war die Forderung, wir brauchen Argumente, warum wir das machen wollen. Erlebst du das, du erlebst es wahrscheinlich auch so, habt ihr da schon gute Argumente gesammelt, was Spielen als Medium, was ja im Unterricht bis jetzt unterrepräsentiert ist, wichtiger machen kann, als es heute noch der Fall ist?
Da wachsen wir langsam rein. Im Moment sind es ja die Lehrer, die schon in Hürden genommen haben. Und diese Hürde ist bei denen auch selten die Schulleitung, weil wenn die Hürde wäre, dann wird es noch nicht mal den Anfang nehmen. Da ist es tatsächlich hin und wieder sogar die Elternschaft, ne, die sagt, die können sie mit unseren Kindern spielen, die sollen was lernen. Und da muss man denen eben sagen, dass nicht jeder Schultag gleich ist und nicht jede Schulstunde gleich ist, dass eine Klasse schon mal so aufgeregt sein kann, weil was auch immer da gerade passiert ist in der Klassendynamik, dass man zum Unterricht machen könnte, aber von den Inhalten würde kaum was ankommen. Das weiß im Prinzip auch jeder Lehrer, dass es solche Stunden immer wieder gibt, wo die sich komplett nicht durchdringen zu den Kindern. Die Eltern stellen sich das nur so vor, dass das so ist. Da wissen die Eltern, die Lehrer auch, dass sie genauso gut und viel schöner dann ein Spiel einsetzen könnten und für die Klassendynamik da irgendwie was tun. Das alleine sind die verschiedene Punkte. Ne? Man hat erstmal der normale Unterricht. Und im normalen Unterricht, habe ich jetzt gerade eine Situation, wo nicht richtig gelernt werden kann, oder habe ich eine Situation, wo ich etwas einleiten kann mit einem Spiel. Das ist verschieden. Es gibt Vertretungsstunden, es gibt Nachmittagsbetreuung. Und es gibt sogar die Pausen, Regenpausen. Und was für ein Spiel kann man in 10 Minuten ganz schnell runterzocken und hat dabei richtig Spaß. Man zieht es einfach aus dem Regal. Das sind die Fragen, die wir getrennt voneinander betrachten. Und die Gespräche, die ich führe, die sind kaum drüber, was für Hindernisse es gibt, sondern jeder Lehrer für sich. Was ist deine Motivation? Wo stehst du gerade? Wo möchtest du vorankommen? Und was können wir für dich tun? Dann braucht der eine Spieletipps dafür, der andere dafür, der nächste will eine Spiele-AG aufmachen und fragt, wie er an Spiele herankommen kann. Und diese Fragen, die versuche ich dann auch zu bündeln und beantworten zu können. Und dafür habe ich auch jetzt ein Magazin gegründet, um die Geschichten zu erzählen. Ja.
Genau, das schließt sich doch gerade an. Also was dieses Magazin, das du erwähnt hast, ist so ein Heftchen, so eine Broschüre, die fasst zusammen oder die gibt Tipps oder für wen ist die gemacht und was ist da drin?
Ja, soll eigentlich schon mehr ein Magazin als eine Broschüre sein und die Redaktion.
Andreas, da gibt's Konkurrenz für dich.
Ich versuche, mal gucken, ob ich ihn abwerben kann. Lehrer schreiben für Lehrer und es ist letztendlich also früher haben wir das Zeilen genannt, ne, als Abkürzung vom Magazine, nämlich Amateure, die selber schreiben und Heftchen herausgeben. Das war in den 80er Jahren total verbreitet. Da hat wieder jeder in seinem Heftchen über Spiele geschrieben und Spiele rezensiert. Gut, kennen wir heute auch. Heute nennt man das Bloggen. Okay. Und sowas machen Michael Blumeuer und ich so nach der alten Schule. Ja, wir sind ja auch schon ein bisschen älter. Kein Wunder, dass das dann Heftbinden bei rauskommt. Und wohin das führt, also traumhaft wäre es natürlich, wenn ein Verlag sich dafür interessieren würde, so dass wir das als normale Zeitschrift machen können. Das Schöne ist, alle, die da schreiben, die wissen, wovon sie schreiben. Das sind keine Journalisten, die sich einarbeiten, sondern das sind die Menschen, die genau das machen, worüber sie schreiben. Und dann hat man ein bisschen mehr mit der Sprache zu feilen, weil wir alle keine Profis sind. Aber so würde ich mir das auch in Zukunft vorstellen. Die Leute erzählen ihre Geschichten und dann wird halt lektoriert.
Und kriegt man direkt bei dir oder wo kann man das erwerben, wenn man sich jetzt dafür interessiert?
Ja, erstmal haben wir die Internetseite, wo man das Spiel, das Heft bestellen kann. Schule und Spiel und mit Minusstrichen dazwischen.de. Auf Facebook haben wir unsere Gruppe. Das ist ja eigentlich so der Ursprungsort, wo wir zusammengekommen sind mit jetzt über 500 Leuten. Und eine E-Mail-Liste habe ich auch, wo ich dann Rundbriefe schreibe. Also jetzt machen wir zum Beispiel einen Workshop, probieren wir das Format mal aus. Da habe ich die Leute alle angeschrieben und die ganzen Informationen, die man braucht bei so einem Workshop, dann verteilt. Also meine Arbeit ist die Netzwerkarbeit dann eben. Ne? Also ich werde auch immer wieder gefragt, ob ich selber Spiele erfinde für Schule und Spiel. Das mache ich nicht. Es ist sogar so, dass ich im Moment gar keine Spiele erfinde, sondern mich da voll drauf konzentriere. Und das darf dann irgendwann mal wieder weniger werden, aber im Moment macht das sehr viel Freude.
Wir hatten ja den Stefan Hildebrand aus Leipzig, Boardgame Teacher, schon erwähnt, der ja auch immer wieder Vorschläge macht, welche Spiele man in welchem Fach einsetzen kann. Da ist aber eine große Hürde zu überwinden. Das ist vielleicht auch ein Thema, was dir begegnet ist, sozusagen die Brettspielkompetenz. Ein befreundeter Lehrer erzählte mal, als wir auch drüber geredet haben, welche Spiele sich eventuell in welchem Fach eignen, dass er auch bei Spielen, die ich als leicht empfunden habe, gesagt habe, nee, das ist schon zu kompliziert, weil mindestens 50% der Klasse kennen Brettspiele gar nicht und die sind komplett überfordert, wenn sie so viele Regeln auf einmal lernen müssen, beziehungsweise weil sie überhaupt keine Mechanismen kennen, gar nicht wissen, wie sie damit umgehen müssen. Was hast du da so aus der Praxis gehört mit den Lehrern? Wo müssen die anfangen teilweise? Oder hatte Stefan Hildebrand, zieht er sich seine spielenden Schüler quasi ab der 5. Klasse gezielt hoch, dass die dann ab der 8. Klasse auch in der Lage sind, komplexere Spiele im Unterricht einzuflechten?
Ja, aber warum ist das so wichtig, dass komplexere Spiele gespielt werden müssen? Die Kinder sind da, wo sie sind. Sie sind an verschiedenen Stellen. Und unsere Aufgabe ist es dann einfach, die Spiele herauszusuchen, mit denen schöne Sachen möglich sind. Und dann führt man das so langsam weiter. Also ich bin da gar nicht geneigt, das so zu formulieren, dass die Spiele nicht kennen und dass das alles doof ist, sondern ja, von mir aus, dann können sie halt keine Karten halten, von mir aus, dann würfeln sie einen Würfel und der Würfel knallt vom Tisch runter, weil das mit dem Feingefühl nicht stimmt. Wo ist das Problem? Dann macht man da halt ein bisschen Übung, macht ein eigenes Spiel da draus. Wichtig ist, dass die Kinder Freude haben, wichtig ist, dass irgendwie zu dem passt, was da im Unterricht gerade gemacht wird. Man kann ja selbst so einen Würfel, es soll eine Bedeutung haben, auf welche Seite er fällt, eine 3, und dann soll noch mit dem Lineal nachgemessen werden, wie weit der Würfel gerollt ist. Und schon lernt das Kind, dass der Würfel nicht den Tisch runterfliegen soll. Und dann wird noch ein bisschen gemessen und das kriegt man bestimmt im Matheunterricht dann unter. Der Anspruch, dass da die tollen Brettspiele, die auf dem Markt erscheinen, dann im Unterricht gespielt werden sollen, das kann ja in die AG verlagert werden. Also da mag es einfach so sein, dass man im Unterricht das dann nicht so gut kann. Ich sehe da überhaupt gar kein Problem.
Ja, aber es ist ja schon mal interessant zu hören, dass sozusagen die Technik des Würfelns oder der Umgang, wie ich Karten halte oder auch mehrere Karten halte, dass einige Kinder halt das auch erstmal mitkriegen müssen, ne? Dass sie das noch gar nicht kennen anscheinend.
Ja, gut, und wundert uns dann auch, die wir unsere Kinder im Kindergarten mit Spielen großgezogen haben, alles klar. Ja, aber das kann ich so zur Kenntnis nehmen. Ich arbeite dann damit und fertig. Also ich habe in anderen Bereichen Schwierigkeiten mit meinem Feingefühl und sollen die Kinder Probleme haben mit den Würfeln. Das ist ja, jo, ist ja halt so, oder?
Euer Ziel ist es, oder vielleicht auch so ein bisschen Blick in die Zukunft, wollt ihr, dass das quasi als normales Lernwerkzeug akzeptiert ist und in den Schulen ganz selbstverständlich einfach neben den Büchern, neben Malkasten, neben, was weiß ich, irgendwelchen anderen Aktivitäten auch einfach Brettspielmaterial da liegt und dass Lehrkräfte einfach von sich aus sagen, hey, das ist ein valides Medium, um Lerninhalte zu vermitteln. Das ist so die Vision, die ich da jetzt raushöre. Bin ich da richtig?
Und so würden sich Leute ausdrücken, die eben aus der Brettspielbranche kommen. Und natürlich finde ich das auch schön, stelle mich aber breiter auf. Denn das breiteste Aufstellen, was meines Erachtens da möglich ist, ist, dass man so weit zurückgeht, dass man sagt, dass wir Unterricht machen wollen, indem wir positiv verstärken, was ich eingangs dann schon erwähnt habe. Dieses negative Verstärken, du kannst es nicht, du hast eine 5, gib dir gefälligst Mühe, dass wir das immer weiter zurückdrängen wollen, weil es einfach nicht mehr funktioniert. Das mit dem positiven Verstärken, da bin ich noch gespannt, was die Gespräche, die ich dazu führe, oder was ich selber noch dazu lernen werde. Also ich habe zum Beispiel den Eindruck, Andreas muss eine Spielbox fertig machen und versuche ihn dazu jetzt mal zu motivieren, indem ich ihm alle 10 Minuten ein Stück Schokolade hinschiebe. Und ich, komm Andreas, hier positiv verstärkt, mach weiter, du kriegst es hin. Übermorgen ist die Spielbox fertig. Und nach 1,5 Tagen hat Andreas gar keinen Bock mehr auf Schokolade und denkt sich, kriege ich dann wenigstens andere Schokoladensorte. Naja, das haben wir so abgemacht, hier hast du deine Schokolade, nun mach mal weiter. So habe ich fast den Eindruck, dass die Pädagogen das unter positiver Verstärkung gesehen haben, nämlich sie schreiben, dass die Lernenden die Belohnung, dass die gar nicht mehr so bei denen ankommen. Ja, was für ein Wunder, wenn sie damit bombardiert werden. Und was für ein Wunder, wenn sie das dann vielleicht irgendwann gar nicht mehr haben wollen. Da denkt man sich ja, dann variieren wir das doch ein bisschen. Dann frage ich dich jedes Mal, was möchtest du gerne? Und dann kriegst du da eine Belohnung für, ja, willst du das machen mit 30 Kindern? Also es ist schon klar, dass in der Literatur dann steht, positive Verstärkung, gleiche Lerneffekt, aber es ist ein riesiger Aufwand, wir empfehlen das nicht. Ja, und das ist der Punkt, wo wir ansetzen, dass es um die Belohnung geht, dass wir da hart dran arbeiten müssen. Und das meine ich jetzt im weitesten Sinne, ich habe ja über das Metaspiel schon geredet, im weitesten Sinne meine ich, dass man das entwickeln muss, was die Kinder überhaupt haben wollen. Man muss einen Reiz setzen und das Kind muss sich denken, boah, das will ich haben. Wie wir das im Detail machen, das darf sehr unterschiedlich sein. Und bei den Metaspielen hat es eben bislang gut geklappt. Und wir wollen, dass so Kinder motiviert sind, den Unterricht zu gestalten, mitzumachen, besser dem folgen können, mehr Freude an der Schule zu haben und mit Freude in die Schule gehen. Und ich glaube, das ist so das, was uns alle eint, die wir uns da austauschen. Und viele sagen natürlich Brettspiel AG und ich finde es toll, wenn die Kinder Brettspiele spielen. Und bei denen ist das aber trotzdem eben nur ein Detail.
Vielleicht noch ein Punkt. Ich weiß nicht, ob du dazu überhaupt was sagen kannst. Wir sind ja im deutschen Schulsystem eigentlich immer sehr davon getrieben, dass gerade mit Blick auf Abschlussprüfungen oder so bestimmte Stoffmengen bewältigt werden müssen. Das berühmte Curriculum, was durchgepeitscht werden muss. Gibt es da mit den Lehrern, mit denen du enger zusammenarbeitest, Probleme bis jetzt, dass sie sagen, das ist schwer zu vereinbaren, wenn man spielerische Schüler an etwas heranführen will, dass man eventuell die Stoffmengen, die der Lehrplan von denen verlangt, dass sie an Punkt XY sein müssen, wenn Halbjahr 1 abgeschlossen ist, eventuell nicht erreicht, dass das nicht vereinbar ist.
Ja, ist gut, dass du fragst, weil es am Ende das A und O ist und auch nur so würden wir großen Erfolg haben, wenn sich dann irgendwann durchsetzt. Und der Joe Grimm in Hannover, der misst das sogar ganz genau, wie weit die Kinder kommen und sie kommen mit seinem Metaspiel eben noch weiter als durch normalen Unterricht. Und diese Erkenntnisse übrigens, die sind auch nicht neu. Ich habe einen Bericht einer Lehrerin von 19, des Schuljahrgangs 77, 78 gelesen, die das Gleiche schon geschrieben hat, dass wenn man mit spielerischem Herangehensweise Kinder noch mehr lernen, die Sachen besser begreifen, weil sie anders motiviert sind. Die Motivation ist alles. Und am Ende schaffen die Kinder mehr als das. Aber da ist ein Widerstand, da ist in der Tat das Denken, wir können die Zeit doch nicht vergeuden, indem wir spielen. Und Joe hat in Hannover so auf die Spitze getrieben. Der hatte mit seiner ersten Klasse, mit der er es gemacht hat, 3 Stunden Mathe die Woche. Und da hat er erstmal die Hausaufgaben abgeschafft. Und dann hat er gesagt, jetzt machen wir auch nur 2 Stunden Unterricht. In der 3. Stunde Unterricht hat er einfach noch die Spielzüge ausgewertet. Und er hat es am Ende geschafft, dass die Kinder mehr gelernt haben oder mindestens genauso viel wie vergleichsweise, wenn er normalen Unterricht gemacht hätte. Dadurch, dass die Kinder den Unterricht geschmissen haben und sich eben selber noch Aufgaben ausgesucht haben, die sie für die Spielkarten, die sie erwerben wollten, selber ausgesucht haben. Sie haben kleine Vorträge gemacht. Und diese Geschichten, das die Erwartungen, die das Curriculum stellt, dass die sogar übertroffen werden, die müssen wir sogar in das Zentrum dessen stellen, was wir erzählen wollen, weil das am Ende natürlich aus Sicht der Politik dann auch das Entscheidende ist. Ja, klar, die Kinder, die Lerninhalte, das stellen wir auch überhaupt nicht in Frage, die Lerninhalte, die müssen bei den Kindern dann am Ende auch ankommen.
Und das spricht sehr dafür, dass man schon in der Lehrerausbildung dieses didaktisch neue Denken viel stärker implementieren sollte.
Also der beeindruckendste Moment, der war jetzt am Sonntag auf der Messe, wo wir einen eigenen Raum bekommen haben, der war, dass ich da eine Lehrerausbilderin hatte und die sich zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, darüber, was wir hier diskutieren, reden wir seit 10 Jahren und wir haben es überhaupt nicht hingekriegt. Jetzt sitze ich hier, höre mir 1 Stunde diesen Vortrag an und bei euch funktioniert das. Also wir haben, ja, ich will noch weiter mit ihr im Austausch stehen. Also womöglich haben wir wirklich was geschafft, wo man sich in der Lehrerausbildung am Schreibtisch irgendwie nicht so vorstellen konnte, wie es funktioniert. Aber die ersten Lehrkräfte das jetzt tatsächlich mit Spielen hingekriegt haben. Und wie gesagt, diese Metaspiele, das sind im Grunde unsere Brettspiele. Das eine ist das Magic, das andere ist ein Laufspiel, ganz normal, wie wir es eigentlich kennen. Und dadurch auch klar unserer Brettspielszene zuzuordnen, Thematen. Ja, so dass ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren noch viel drüber reden, viel drüber berichten und dass das vielleicht sogar ein bisschen eine kleine Zeitenwende ist, dass wir uns als Spielebranche weiter aufstellen als, oh, neue Messe, wir haben viele Neuheiten, dann arbeiten wir sie mal der Reihe nach ab. Dass Spielen eben mehr ist als ständige Neuheiten.
Ja, hoffen wir mal davon, denn die Brettspielverlage e.V., also sozusagen der Branchenverband, wirbt jetzt ja auch verstärkt mit dem Schlagwort Value of Play, dass das eben nicht nur ein Marketingphrase ist, sondern die Verlage oder diejenigen, die hinter den Spielen stehen, auch tatsächlich diesen Value, diesen Wert des Spielens stärker in die Gesellschaft hinein vermitteln wollen. Ich glaube, Schule ist da wirklich ein gutes Feld, um da anzufangen.
Ja. Und um vielleicht den Versuch eines Schlusswortes zu machen, kann ich teasern, dass ich mit einer australischen Forscherin gesprochen habe auf der Messe, die mir was Überwältigendes gesagt hat in Sachen Spiele. Und zwar geht es da um so Seniorenheime. Da habe ich gesagt, das möchte ich am liebsten überall gleich rum erzählen. Jo, darf ich nicht, weil die Forschung muss erst noch beendet werden. Danach darf ich es dann. Und darauf freue ich mich schon richtig, weil da kann sogar in Sachen Pflege was Tolles passieren. Also ich stehe da voll hinter. Spielen ist mehr als nur jedes Jahr sich alle Neuheiten angucken. Und Spielen kann viel mehr. Und wir arbeiten es jetzt gerade mit Schule raus. Ich glaube, es geht noch viel mehr.
Sehr schön. Das ist doch wirklich ein tolles Schlusswort. Vielen lieben Dank, Uwe, nicht nur, dass du hier warst, sondern natürlich auch für dieses Projekt, was ja in eine andere Richtung geht, aber natürlich auch uns als Spielebranche von Bedeutung sein mag und auf jeden Fall auch weiter bringt. Viel Erfolg dir und deinen Vereinsmitgliedern, die da jetzt kommen und dieses Projekt weiter vorantragen. Und wie gesagt, wenn ihr euch, wenn ihr selber vielleicht Lehrkräfte seid und euch dafür interessiert, dann meldet euch bei Uwe, schuleundspiel.de oder bei der Facebook-Gruppe. Und dann sage ich vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal.
Tja, okay. Schön, dass ich da sein durfte.
Ja. Vielen Dank, Uwe. Bye, bye. Ja, vielen Dank, Uwe Rosenberg. Das ist ein Thema, was ich hochspannend finde, Schule und Spiel. Durch dieses Netzwerk, was Uwe da geschaffen hat, ist da gerade, wie ich finde, eine große Dynamik wirklich reingekommen. Da ist viel Engagement von einzelnen Lehrern an unterschiedlichsten Schulen und Schulformen in ganz Deutschland, die jetzt endlich zusammenfinden. Und ich glaube, wenn die es schaffen, das jetzt in gelenkte, organisierte Bahnen zu bringen, dann kann das Spiel tatsächlich als Medium in der Bildung, in der Schule in Zukunft nochmal eine ganz andere Rolle einnehmen und nochmal viel größer werden. Toi, toi, toi und haltet durch, auch gegen alle Widerstände, die euch vielleicht aus Eltern- oder Kollegenkreisen dann entgegenschlagen. Bevor wir uns ganz verabschieden, Manu, wollte ich fragen, ob du mir noch einen Tipp geben kannst von den Sachen, die du schon von der Messe gespielt hast, wo du sagst, sollte ich mir auf jeden Fall mal angucken.
Ja, unbedingt. Also mein Lieblingsspiel ist jetzt seit der Messe tatsächlich SETI geworden. War auch jetzt keine ganz große Überraschung, weil ich natürlich auch Sci-Fi mag. Ich bin Star Trek-Fan, also mehr Star Trek als Star Wars. Deswegen finde ich so dieses realistische Entdecken von Alien und Kommunikation aufnehmen sehr viel ansprechender als diesen Fantasy-Quatsch. Ich mag Star Wars, keine Sache. Aber ich mag diesen Sci-Fi-Ansatz, der auf echten NASA-Forschung und so basiert, irgendwie interessant. Und genau das macht SETI, finde ich, ein richtig tolles Expertenspiel. Also ist deutlich über Kennerspiel, ist sehr komplex, sehr verzahnt, aber trieft vor Thema. Ja, also man schickt Sonden los, man schickt sie in die Umlaufbahn der Planeten. Die Planeten selber haben eine Umlaufbahn. Und dann ist dieses tolle, tolle Element drin, dass du Aliens entdeckst, du aber noch nicht weißt, welche Spielmechanik sie mitbringen. Also du nimmst Kommunikation auf mit außerirdischen Lebensformen. Das ist ja SETI, die Suche nach Extraterrestrial Intelligence. Und dann drehst du die Platte erst um und dann sagt die Anleitung dir auch, da sind 5 verschiedene Aliens dabei oder 6. Schau dir die Regel nicht an, sondern sei dann überrascht mit deiner Gruppe, was da passiert. Und dann kommt wirklich nochmal ein Twist rein, eine neue Gameplay-Mechanik, die jedes Mal ein bisschen anders ist. Ganz, ganz toll. Und so ein schnelles, kleines ein kleines Spiel für 2 Personen, das neue von Nerdlab Games, die Mindbug gemacht haben. Die haben Agent Avenue auf der Messe vorgestellt und das ist gerade auch ein Dauerbrenner. Superschönes Zweierspiel, kann man auch zu viert spielen im Team. Ganz einfache Mechanik mit verdeckten Informationen. Ich muss immer eine Karte offen hinlegen und eine verdeckt und du darfst aber entscheiden, nimmst du die verdeckte oder die offene. Ja? Super simpler Mechanismus und auch in der Advanced Version nochmal mit so kleinen fiesen Agentenkarten dabei. Superschön illustriert, also kleines Highlight hier. Das nehme ich auf jeden Fall mit in den Urlaub.
Ja, und bei mir ein Spiel, was ich auch null auf dem Schirm hatte und auch erst total abstoßend fand, ist Tower Up, bei Pegasus jetzt erschienen, weil Plastiksteine. Und dann bin ich immer erstmal so, Plastik will ich eigentlich gar nicht. Aber dann hat es mich doch wieder bekommen, weil am Ende entsteht halt so eine dreidimensionale Welt vor uns und das sieht dann eigentlich doch ganz cool aus und natürlich ist es auch, wenn es nicht aus Kunststoffsteinen wäre, gar nicht handelbar. Also wenn man das alles selbst in Pappe zusammenbauen würde, würde es nicht passen. Produzierte man das ganze Material in Holz, wäre es unbezahlbar und wahrscheinlich untragbar schwer. Aber was mich tatsächlich an dem Spiel, was ich daran wirklich gut finde, ist, wie wenig Regeln es braucht, um da eine schöne Entscheidungstiefe zu produzieren, die weit über Familienspiel auch gespielt werden kann. Also das kann man wirklich jedem beibringen, glaube ich, weil entweder nimmst du eine Karte und die da drauf abgedruckten Steine oder du baust was, fertig. Mehr musst du erstmal gar nicht wissen. Aber das dann schlau zu machen, finde ich gut und ein positives Gefühl und kam auch bis jetzt mit jedem, mit dem ich es gespielt habe, richtig gut an.
Und soll auch zu zweit richtig gut sein, oder?
Ja, dadurch, dass du dann auf der Rückseite des Plans spielst und der Stadtplan dann viel kleiner ist, funktioniert das auch zu zweit ganz wunderbar.
Sehr schön. Tower Up. Gut, dann haben wir doch noch drei kleine Tipps hier zum Rausschmeißen für euch. Dann freuen wir uns wie immer über Feedback, den ihr zum Podcast habt oder interessante Interviewgäste. Wenn ihr euch jemanden wünscht, sagt uns Bescheid. Gebt uns gerne Feedback, wie euch der Podcast gefällt. Und dann freuen wir uns auf die nächste Folge. Bis bald.
Bis bald. Bye, bye.